Jetzt wird's ernst, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zum ersten netzpolitischen Gespräch der Böll-Stiftung im Jahr 2011. Heute Abend Whistleblowing, WikiLeaks und die neue Transparenz. Ich freue mich sehr, dass Daniel Domscheit-Berg, Konstantin von Notz und Konstanze Kurz unserer Einladung gefolgt sind. Und Spitze ist, dass, anders als in ihrem Programm ausgedruckt, nicht Daniel Schulz heute Abend moderieren wird, der ein Virus sich eingefangen hat, sondern Maike Love gestern Nachmittag war es, glaube ich, dann zugesagt hat, diese Moderation zu übernehmen. Herzlichen Dank dafür. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Tageszeitung und zwar konkret gesagt mit der taz.de, also Taz Online. Und ich bin sehr froh, dass dieses gelungen ist und ich nehme auch an, dass einige von Ihnen auf taz.de die Einladung gesehen haben und wünsche heute einen interessanten Abend. Wir haben uns überlegt, dass wir keine großen Vorträge von den Gästen auf dem Podium erwarten, sondern dass wir gleich einsteigen mit Fragen und auch sehr schnell dazu kommen, Ihre Fragen mit aufzunehmen, inklusive die Fragen, die irgendwo online schon geschrieben werden, schon geschrieben worden sind. Die versuchen wir auch, so es denn geht, mit hier vorne aufs Podium zu kriegen. Mein Name ist Michael Sonjenko. Ich bereite mit Kollegen zusammen diese Gesprächsreihe vor und freue mich, dass es heute Abend zu einer schönen Veranstaltung gekommen ist. Bitte schön, Maike.
Okay, ja. Erstmal vielen Dank, dass die Veranstaltung hier heute stattfindet. Ich freue mich auch, dass so viele Leute gekommen sind. Ich freue mich auch, dass es einen Livestream gibt, wo Leute im Netz die Diskussion auch noch mitverfolgen können. Das Podium ist, glaube ich, so prominent besetzt, dass man es eigentlich kaum noch vorstellen möchte. Ich mache es natürlich trotzdem. Nicht möchte, natürlich muss, meine ich. Konstanze Kurz. Bekannt als Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Informatikerin an der HU Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, nebenbei Mitglied der Internet-Enquete-Kommission oder wie sie offiziell heißt, Internet und digitale Gesellschaft. Und nebenher dann auch noch manchmal als Sachverständige im Bundesverfassungsgericht geladen, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Links von mir Daniel Domscheit-Berg, vor allem bekannt als lange eines der beiden bekannten Gesichter von WikiLeaks von November 2007 bis September 2010 da tätig. Damals noch unter dem Synonym Daniel Schmidt kursierend. Jetzt arbeitet er an einem neuen Projekt, das heißt OpenLeaks und wird in den nächsten Tagen ein Buch veröffentlichen mit dem Titel Inside WikiLeaks. Meine Zeit bei der gefährlichsten Webseite der Welt, wo er, wie er selber gesagt hat, die guten und die schlechten Seiten von WikiLeaks nochmal aufzeigen will. Vorher hat er in mehreren Unternehmen als IT-Sicherheitsexperte gearbeitet. Und direkt zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, Konstantin von Notz, Mitglied des Bundestages, seit der letzten Bundestagswahl innenpolitischer Sprecher und netzpolitischer Sprecher der Fraktion der Grünen, sitzt auch in der Internet-Enquete, ist Mitglied bei Transparency International und von Hause aus Jurist. So. Also das zu den Fakten. Wir reden heute über WikiLeaks und das ist ja ein Thema, was momentan halt irgendwie so viele Aspekte hat, dass ich mir ehrlich gesagt die Einleitung zu dem Thema einfach spare, weil ich glaube, dass es interessanter wird, wenn wir sofort in die Diskussion einsteigen. Es gab da diese ganzen Veröffentlichungen, Collateral Murder Anfang oder im Frühling letzten Jahres war die erste, dann gab es die diversen Warlocks, die Diplomaten-Depeschen, das alles hat halt irgendwie eine riesige Debatte erzeugt, auch darüber, wie viel Transparenz Not tut und wo dann halt irgendwo auch die Grenzen stattfinden. Und ich wollte die erste Frage dann an Daniel Domscheit-Berg richten. Muss man denn öffentlich alles wissen dürfen? Die ganz große Frage, gleich am Anfang.
Funktioniert dieses Mikro? Okay, ja, okay, hört man hier überhaupt nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die wahrscheinlich schwierigste Frage von allen, die wir versuchen, direkt von Anfang an zu beantworten. Also ich würde selbst sagen, dass es definitiv ein Bedarf dafür gibt, dass Dinge geheim gehalten werden. Aber genauso wie es das Recht auf Geheimhaltung geben muss, muss es auch, und das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ein Recht darauf geben, Geheimnisse zu brechen. Und wahrscheinlich ist die kritische Frage, die man stellen muss, wo man hier die Trennlinie zieht und wie wir das auch, was die Anforderungen für die Zukunft betrifft, neu definieren. Also ich glaube, die Informationsgesellschaft, auch eine globalisierte Gesellschaft, hat hier heute ganz andere Anforderungen, als wir die noch vor einigen Jahrzehnten hatten. Und dass wir heute in dieser Situation sind, diese Debatte zu führen, halte ich für wahrscheinlich die größte Errungenschaft des WikiLeaks-Projekts. Sie hat diese Debatte, denn die Debatte um Transparenz, darum, was wir geheim halten müssen und was wir nicht geheim halten dürfen, in die Wohnzimmer dieser Nation gebracht. Also es gibt kaum jemanden wahrscheinlich, der von dieser Debatte heute nichts gehört hat. Und wir alle müssen uns damit auseinandersetzen. Und da kann diese Veranstaltung dann hoffentlich auch dazu beitragen, dass wir uns dem Ganzen vielleicht ein klein wenig näher annähern können. Viel mehr würde ich zu dieser etwas breiten Frage zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen wollen und hoffe, wir nähern uns da etwas weiter an.
Ich dachte, wir klären am Anfang vielleicht mal, stecken ganz grob mal das Feld ab. Konstanze Kurz, es gibt ja diese berühmte Hackerethik, die dann halt sagt, Privates soll Privates sein, Öffentliches soll offen sein. Aber gibt es da nicht irgendwo Grenzen? Da gibt es doch auch Grauzonen, die man da einfach ziehen muss, wenn man darüber spricht.
Nein, gehört natürlich schon, ist an?
Ja.
Also ich würde es schon ähnlich sehen wie Daniel. Die Frage ist eigentlich, auf die es auch immer wieder zurückgehen wird, wo ist denn diese Grenze und wie kann man sie denn ziehen? Und die Hackerethik gibt einen Hinweis, nämlich zu sagen, naja, wenn Menschen privat betroffen sind, wenn es ihre persönlichen Daten sind, dann ist es durchaus schwieriger einzuschätzen. Wenn es etwa ein Staat und seine Geheimnisse betrifft und nicht unbedingt konkrete Menschen, ist es vielleicht einfacher zu entscheiden. Man muss sich, glaube ich, dabei vergegenwärtigen, dass so eine Grenzlinie immer nur dann einzuschätzen ist, wenn ein Mensch das tut, wie bei allen ethischen Entscheidungen. Und hier ist natürlich die Frage, wie zukünftige Plattformen und wie WikiLeaks, aber wir sehen ja nun, dass ja viele zukünftige Plattformen derzeit im Entstehen sind und sich bilden, damit umgehen werden. Die Entscheidung kann man halt nicht auslagern, indem man versucht, statische Regeln zu finden, sondern man wird im Einzelfall entscheiden müssen. Für mich ist sehr deutlich, dass sich diese Art von Leaks nicht werden eindämmen lassen. Ich sehe auch keine Notwendigkeit, sie einzudämmen. Denn ich glaube, insgesamt ist Whistleblowing, wie man ja diese Veröffentlichung von internen staatlichen oder behördlichen Geheimnissen nennt, nun eher positiver Effekt und mag im Einzelfall mal anders sein, aber im Wesentlichen sägt als positiv für unsere Gesellschaft. Die Frage ist nun, wie man damit umgeht und wie es momentan bei WikiLeaks gemacht wird, finde ich einen gangbaren Weg, nämlich, dass die einzelnen Diplomaten-Depeschen von den Namen der Privatpersonen bereinigt werden. Kann man sich überlegen, wo das seine Grenzen hat, weil manchmal natürlich dabei auch Informationen, die für die Öffentlichkeit interessant sein könnten, verloren gehen. Aber im Wesentlichen ist es vielleicht eine Möglichkeit. In anderen Fällen, die wir in der Vergangenheit bei WikiLeaks gesehen haben, die noch nicht so eine Öffentlichkeit erreicht haben, fallen mir spontan 2, 3 Fälle ein, ist das nicht passiert. Also ich erinnere daran, dass es damals um den AIDS-Test von Steve Jobs, dem Chef von der Firma Apple, ging oder um die Frage der Mitgliederliste der British National Party, also der britischen Nazis. Da waren so eine Fragen schon mal virulent, aber das hat natürlich längst nicht so eine Öffentlichkeit erreicht. Nun war ein bisschen Glück, es gab quasi keine Schädigungen, die immer wieder behauptet werden. Aber ich denke, da wird man wohl im Einzelfall drüber entscheiden müssen und auch in den nächsten Jahren darüber weiter streiten.
Ja. Und es gab natürlich halt irgendwie die Probleme bei den Afghanistan-Warlocks, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, wo das halt durchaus auch ein Problem war.
Naja, die anders als die Diplomaten-Depeschen sind natürlich die Daten aus Afghanistan für normale Menschen sehr schwer zu lesen. Weiß ich gar nicht, wie viele hier sind, die es mal probiert haben. Es strotzt ja nur von militärischen Abkürzungen und überhaupt muss man sehr viel militärisches Vorwissen mitbringen, um sinnvoll lesen zu können. Und die Schreibweise der arabischen Namen, die ja übertragen wurde, ist ohnehin sehr zweideutig. Und die Behauptungen, die ja in der Regel von der amerikanischen Regierung dann kamen, zu sagen, ja, also hier wurden tatsächlich Menschenleben riskiert, haben sich faktisch ja nicht bewahrheitet. Dennoch würde ich natürlich im Einzelfall nicht ausschließen, dass namentlich genannte Personen in diesen Afghanistan-Fights unmittelbare Nachteile hatten oder deren Familien. Insofern ist das natürlich kritisch. Die Frage bleibt, was man bei so einer riesen Anzahl von Daten dann machen soll. Denn sie einzeln zu redigieren, und man sieht es ja aktuell an den Diplomaten-Depeschen, dauert eine sehr lange Zeit.
Okay, ich hole mal Konstantin von Notz in die Runde. Es gibt ein Grünpapier, das Sie geschrieben haben, zusammen mit Claudia Roth und Gesine Agena, wo unter anderem der Satz drin steht: anarchisches Leaken widerspricht Rechtsstaatlichkeit. Wie ist das konkret zu verstehen? Ist das, was WikiLeaks macht, falsch? Darf das nicht passieren? Oder wie soll man das interpretieren, was man da lesen kann?
Also wichtig ist, glaube ich, zunächst mal, Konstantin hat das ja eben schon gesagt, dass es ist alternativlos. Man muss darüber reden, wie man mit der Problematik zukünftig umgeht. Es gibt ja Leute, die wollen diese Diskussion einfach wegdrängen und sagen, wir machen das einfach so wie bisher. Aber diese große Problematik der Verfügbarkeit von enormen Datenmengen, der Anhäufung von großen Datenmengen und der einfachen Veröffentlichung von erheblichen Datenmengen, das ist also es ist kein Zufall, dass das sozusagen eine Problematik des letzten Jahres ist, und das wird zunehmen. Und deswegen müssen wir neue Regeln finden. Und Regeln bedeutet eben auch, so wie wir im Journalismus auch eine Art Kodex haben, so haben wir es in dem Papier versucht zu umreißen, ja, oder uns auf den Prozess des Diskurses zu machen, wie man zukünftig damit umgehen will. Auch im Journalismus braucht man einen gewissen Kodex, ja. Auch Journalistinnen und Journalisten publizieren nicht alles und jedes, was sie erfahren, und stechen das eins zu eins durch, sondern es gibt auch bestimmte Spielregeln. Und und ob man dafür Gesetze schafft oder ob das ein Kodex ist, der sich irgendwie so, auf den sich verständigen lässt, darüber kann man ja lange diskutieren. Aber das natürlich private Daten, die mit solchen Leaks eben auch immer mit veröffentlicht werden, dass man es nicht einfach hinnehmen kann, dass eben die Privatsphäre von Privatpersonen verletzt wird und sie in ein Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden, wie sie es selbst vielleicht nicht wollen, nur weil ein Telekom-Mitarbeiter ihre Telefonverbindungsdaten kopiert hat und ins Netz gestellt hat. Darüber sollte auch Einigkeit bestehen, auch um sozusagen diese Bewegung nach mehr Transparenz, die ich grundsätzlich sympathisch und richtig finde, eben nicht zu diskreditieren und da diese Flanke zuzumachen.
Okay, aber es gab ja durchaus auch andere Töne bei den Grünen. Also ganz konkret, Cem Özdemir hat direkt nach der Veröffentlichung der Diplomaten-Depeschen gesagt, da wird eine Grenze überschritten, die unserer Demokratie nicht gut tun kann. Hat sich da die Linie der Grünen geändert oder was ist da genau passiert?
Ja, das ist, das werden Sie wissen, das ist ja kein total sozusagen gedanklich synchron schwimmender Haufen, die Grünen, sondern es gibt da unterschiedliche, Gott sei Dank, ja, kann ich nur sagen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und ich sag mal, gesellschaftlich insgesamt, ja, auch das, was die Journalistinnen und Journalisten schreiben und diese ganzen Diskussionen, das ist kein abgeschlossener Prozess, da hat niemand eine fertige, gestanzte Antwort in der Tasche. Und natürlich, ich will jetzt nicht Cem, der kann sich wunderbar da selbst verteidigen und seine Sicht in Schutz nehmen, aber natürlich wird es ja auch von vielen Menschen als massive Überschreitung wahrgenommen. Und auch mit dieser wahrnehmungssubjektiven Haltung muss man sich auseinandersetzen in dem demokratischen Diskurs, den wir hierüber zu führen haben. Ja? Also man kann nicht sagen, das ist sozusagen einfach Quatsch und wir müssen alles leaken und gut ist. Wir brauchen keine gesellschaftliche Diskussion darüber. Sondern es gibt natürlich auch bei dem Leak jetzt Probleme, wie das gelaufen ist. Darüber muss man auch diskutieren bezüglich einzelner Punkte. Und dann muss man gucken, dass man das System irgendwie rechtsstaatlich fest und verbessert bekommt, dass sich das eben einfügt und dass Menschen auch in ihren Grundrechten nicht verletzt werden von solchen Aktionen. Den Anspruch muss man haben.
Kann ich eine Nachfrage stellen zu der grünen Position? Ja. Also ich frage mich in dem Zusammenhang, was heißt denn hier anarchisches Leaken und welche ethischen Standards, die die Presse angeblich einhalten würde, sind denn gemeint? Also ich meine, wir wissen ja alle, braucht man sich ja nur die Beschwerden an den Presserat ansehen und sticht die Praxis, um mal keine bestimmte Zeitung zu nennen, aber wir können uns ja alle vorstellen, welche Produkte ich meine. Also woran sollte man sich orientieren? Denn aus meiner Sicht mag ja Juristen jetzt nicht so freuen, aber Gesetze dafür zu machen, wird sich erübrigen, da es sich nicht um die deutsche Jurisdiktion handelt. Also ich finde den Orientierungsrahmen eigentlich eher schwach, denn er bildet keinen.
Herr Konstanze, wenn du, ich weiß jetzt nicht wo, sagen wir mal in Sylt Urlaub machst mit deinen zwei Kindern und am Strand spielst im Badeanzug und die Bildzeitung fotografiert dich und bringt dich auf die letzte Seite, ja, und sagt dazu, Mann, ja, nee, so, ja, die hat aber auch ganz schön abgenommen im letzten Monat oder das Gegenteil, ja, das wäre presserechtlich nicht okay, ja. Und jetzt ist eben die Frage, wenn es solche Fotos von dir im Netz gibt, ob wenn WikiLeaks die durchsticht, ob das okay ist.
Da, das,
ja, ne.
Facebook?
Gut, wenn Konstanz ihre Urlaubsfotos selbst einstellt, dann ist das natürlich ein anderes Spiel.
Ich würde gerne mal versuchen, dass dieser Fall ist aus meiner Sicht zumindest extrem eindeutig und vielleicht sollten wir uns wieder an eine Situation wenden, die nicht ganz so eindeutig ist, die ein klein bisschen aber auch ein klein bisschen komplexer ist. Um Konstanze mal darauf zu antworten, und jetzt greife ich ein bisschen voraus, was ich so zu erzählen habe zu dem, was ablief in den letzten 3 Jahren. Ja, wir betrachten diese Afghanistan-Publikation. Ja. Was die journalistischen Standards angeht, waren 3 Medienorganisationen, nämlich der Spiegel, der Guardian und die New York Times, hier beteiligt. Und als es das erste Mal um eine Kooperation zu dieser Veröffentlichung ging, war unisono die Grundlage für eine solche Kooperation, die von den Medienpartnern verlangt wurden, war diese Grundlage, dass man diese 90.000 Dateien auf Namen von Unschuldigen prüft und dass das redigiert werden wird. Mein Kollege Julian hat das zu dieser Zeit zugesagt in London, hat nach dieser Zusage aber überhaupt niemanden weiter informiert darüber, dass da diese Arbeiten passieren sollen. Der Rest unseres Teams hat 5 Tage vor der Veröffentlichung zufällig, nämlich durch die Kollegen vom Spiegel, davon erfahren, dass diese Zusage gemacht wurde und dass 5 Tage vor der Veröffentlichung, die nicht mehr aufzuhalten war, 90.000 Datensätze hätten geprüft werden müssen. Das ist unmöglich zu schaffen. Und da sind wir aber an einem Punkt, wo Julian mittlerweile, wie das im Guardian-Buch zum Beispiel auch zu lesen ist, gesagt hat, alle Informanten in Afghanistan, die mit den Amerikanern zusammenarbeiten, sind selbst schuld. Ja, das ist die Haltung, mit der vielleicht einer rangeht, während die Medien klare Standards haben zu sagen, dass so etwas einer Prüfung unterzogen werden müsste und dass man hier vorsichtig vorgehen muss. Also das ist, glaube ich, der Rahmen, über den man reden muss, wenn man zwischen einer vielleicht anarchischen Herangehensweise und dem, was die Standards der Medien sind oder das, was Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit solchen Materialien betrifft, irgendwie mit sich bringt. Ja, also ich glaube schon, dass es Standards gibt und es ist ganz wichtig, dass diese Standards in irgendeiner Art und Weise etabliert werden, damit man nicht in eine Position kommt, wo hier irgendetwas passiert, was total außer Kontrolle gerät. Ja, und als jemand, der da beteiligt war, zumindest aus meiner Sicht, war das schon nicht ganz einfach, überhaupt damit klarzukommen, dass so ein Fehler passiert. Ja, und da glaube ich schon, dass es Standards gibt, auf die man sich verlassen kann, an denen man sich orientieren könnte. Ja, und deswegen glaube ich, dass das sind ethische Standards. Und diese ethischen Standards sind sehr schwer irgendwie rechtlich umzusetzen. Und ich glaube, das wäre auch überhaupt nicht möglich, das irgendwie in Gesetze zu meißeln. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass es solche ethischen Standards in unserer Gesellschaft gibt. Und dass es deswegen auch wichtig ist, dass man hier viel mehr mit verschiedensten Erfahrungen, die es gibt, von vorhandenen Organisationen mit anderen Leuten eben zusammenarbeitet, um eine vernünftige Lösung und Einzelfallentscheidung eben korrekt treffen zu können. Ja, also nur um jetzt wegzukommen von diesem plakativen Beispiel, ich glaube, wir können alle übereinkommen, dass private Fotos nicht in die Bild-Zeitung gehören. Das ist auch ein Standard, aber in diesem Beispiel ist das mit diesen Standards vielleicht etwas schwieriger.
Okay, gut, dann haben wir einigermaßen jetzt das Feld abgesteckt, was hier irgendwie so die Grundpositionen sind. Ich würde ehrlich gesagt jetzt ganz gern mal einhaken und nochmal einen halben Schritt zurückgehen. Domscheit-Berg, Sie haben das eben schon angefangen anzumerken. Es gab ja halt irgendwie bei Ihnen eine große Unzufriedenheit, um das mal so zu nennen, mit dem, wie das bei WikiLeaks in der letzten Zeit gelaufen ist, bevor Sie ausgestiegen sind. Da gab es Probleme organisatorischer Art in den Machtstrukturen, Probleme bezüglich der Veröffentlichungen, die da passiert sind. Was machen Sie denn jetzt besser, wenn Sie nochmal neu ansetzen und OpenLeaks starten?
Also, okay, auch das ist jetzt nicht so einfach oder trivial zu beantworten, aber es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir alle, die uns aus WikiLeaks zurückgezogen haben, der Meinung sind, dass es eben die Antworten auf all diese Fragen, wie man vorgeht, nach welchen Standards man arbeitet, keine Fragen sind, die man innerhalb von einer Organisation irgendwie abfangen kann, sondern dass eben der Diskurs darüber extrem wichtig ist und auch vorhandenes Wissen, vorhandene Erfahrung, vorhandene Expertise mit einbezogen werden. Und die existiert schon seit Jahrzehnten bei der Presse, die existiert bei NGOs, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, die existiert bei anderen Organisationen, die sich mit dem Informieren der Öffentlichkeit beschäftigen und die gelernt haben, diese Fragen schon in anderen Fällen, also auch das, es ist ja auch das Verraten von Geheimnissen, ist ja kein Novum, was erst seit letztem Jahr existiert, sondern es wurde schon ganz oft darüber debattiert, wie man an sowas herangeht. Ja, und auch die Erfahrung, die wir bei WikiLeaks gemacht haben, ist, dass es Einzelfallentscheidungen sind, über die man sich herantastet, wo man versucht, immer wieder eine Annäherung an den optimalen Zustand zu finden, an die optimale Policy in irgendeiner Art und Weise. Und diese Annäherung, da haben ja andere Organisationen schon Jahrzehnte Vorsprung. Und vielleicht muss man eben auf diese Erfahrungen, die vorhanden sind, bauen und versuchen, das zu koppeln mit dem eigentlichen Novum, das das Whistleblowing im Internet quasi bietet, nämlich, dass man Quellenanonymität auf eine ganz andere Art und Weise gewährleisten kann, wenn man das technisch vernünftig umsetzt und dass man so anonyme Quellen, die wichtige Informationen haben, die etwas haben, was sie weitergeben wollen, dass man die in Kontakt bringt mit denen, wo die Informationen in irgendeiner Art und Weise sinnvoll verwertet werden können. Sehe ich Konstanze da drüben schon wieder.
Was bieten denn diese Plattformen eigentlich, was der geneigte Whistleblower nicht bei einer guten Redaktion einer Zeitung finden kann?
Ganz einfach.
Das Erste ist, da muss man sich mal überlegen, was die Antwort darauf sein könnte. Das Erste ist eventuell, bietet eine Plattform, wo ich tatsächlich, wenn ich selber auf meiner Seite und der Anbieter der Plattform auf seiner Seite keine technischen Fehler macht, tatsächlich anonym etwas hochladen kann. Dabei können immer noch viele Fehler passieren, dann auch natürlich etwa Schriftstück oder den Film, den ich hochlade, der kann natürlich auch Eigenschaften haben, die wieder auf meine Person als Leaker zurückzuführen sind. Aber das ist ja eigentlich der Kern der Funktionalität dieser Plattform. Bei WikiLeaks kam aber was hinzu, aber eigentlich auch erst in den letzten anderthalb Jahren, nämlich diese direkte Zusammenarbeit mit der Presse und natürlich noch die Fokussierung auf eine bestimmte Person. Am Anfang war es ja so, ich erinnere mich noch sehr gut daran, die ganze Plattform hatte gar keine Ethik, sondern die Philosophie war, der Whistleblower entscheidet durch sein Hochladen und eventuelle Kommentare, die er machen kann, darüber, ob die Öffentlichkeit über ein Problem informiert werden sollte. So wurde am Anfang auch verfahren. Ich denke, dass erst die öffentliche Kritik dazu geführt hat, dass man dieses Verfahren überdenkt. Das ist jetzt nicht keineswegs eine Kritik an Daniel. Denn, ich vermute mal, dass du Einfluss darauf genommen hast, dass diese Policy sich geändert hat. Das heißt, jegliche Plattform, die sich in Zukunft gründet, betrifft OpenLeaks, aber betrifft auch die, die jetzt schon da sind und noch kommen werden, werden sich daran messen lassen müssen, ob sie dieses Ziel erfüllen und ob sie vielleicht gleichzeitig, trotzdem sie eigentlich nur diese technische Plattform zum Anbieten sind, eine gewisse Ethik erfüllen können. Und es gibt noch eine dritte Sache. Die dritte Sache ist natürlich die Frage, wie sie sich unter welcher Jurisdiktion sie sich platzieren, um eben möglichst wenig angreifbar zu sein, wenn jemand mit einer großen wirtschaftlichen oder mit einer großen finanziellen Macht versucht, die Veröffentlichung zu unterbinden. Das sind für mich diese drei Kernthemen. daran muss ich auch OpenLeaks messen lassen.
Ja, also es gibt noch einen weiteren Punkt, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, der aus meiner Sicht dazu führt, dass Quellen sich nicht mehr an die klassischen Medien wenden oder sich Quellen vielleicht auch an solche Plattformen wenden. Und das ist aus meiner Erfahrung, dass Quellen, die von einem Missstand wissen, diesen Missstand nicht einem Journalisten zuschanzen möchten, damit der daraus möglichst stark seine Karriere fördert und das so lange melken kann, bis er Stories daraus produziert hat, um es danach in seinen Schreibtisch zu stecken oder ins Archiv zu tun und 10 Jahre später vielleicht nochmal was dazu zu machen. Sondern Quellen haben in der Regel vor allem Whistleblower, die moralisch motiviert sind, haben ein Interesse daran, möglichst breit und möglichst detailgenau die Öffentlichkeit zu informieren. Das war die Stärke von WikiLeaks am Anfang, nämlich dass die Dokumente allen zur Verfügung gestellt wurden und eben nicht in einer exklusiven Runde geteilt wurden und alle anderen sind außen vor geblieben. So, und das ist, glaube ich, neben der Anonymität der zweite Mechanismus, warum Menschen sich an eine solche Plattform im Internet wenden. Sie möchten nämlich möglichst viel Aufmerksamkeit erreichen oder möglichst viel Öffentlichkeit erreichen. Und das soll dazu führen, dass möglichst viele Journalisten natürlich auch mit diesen Materialien arbeiten können.
Okay, hier würde ich ganz gerne mal einhaken. Die eine der Ideen von OpenLeaks, soweit man das halt irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt schon weiß, ist ja, dass halt quasi der Whistleblower selber entscheiden soll, wo das Ganze veröffentlicht wird. Entspricht das in der Form, wie das jetzt angedacht ist, den Interessen des Whistleblowers, die größtmögliche Öffentlichkeit zu erhalten?
Ja.
Inwiefern?
Da fehlt jetzt der zweite Teilsatz, der erklärt, wie genau eine Quelle das in Zukunft steuern kann. Eine Quelle wird sich mit diesem System, das wir entwickeln, zum Beispiel an eine Zeitung oder an eine NGO ihrer Wahl, die bei uns teilnimmt, wenden können, wird dort ein Material hochladen können und wird spezifizieren können, ob dieses Material für immer exklusiv bei dieser Organisation bleiben soll, was wahrscheinlich in den seltensten Fällen so ist, oder welchen exklusiven Zeitraum man dieser Organisation einräumt, um mit dem Material zu arbeiten. Das heißt, ich kann als Quelle in Zukunft sagen, ich habe hier was, das ist brisant, das gebe ich jetzt einer Zeitung. Ich sage, die bekommen 2 Wochen Zeit, um das exklusiv zu verwerten. Das ist im Interesse der Medienökonomie. So funktionieren Medien leider. Die brauchen immer diese exklusive Story. Und auf der anderen Seite wird nach Ablauf dieses Zeitraums das Material weiteren Teilnehmern zur Verfügung gestellt innerhalb des Systems, was bedeutet, dass niemand das Material deckeln kann. Somit kann ich als Whistleblower sicherstellen, dass jemand einen ökonomischen Vorteil, den er braucht, um in eine Recherche zu investieren, in die Veröffentlichung eines Artikels zu investieren, bekommt und auf der anderen Seite das Material trotzdem so weit gestreut wird und niemand sagt, das ist politisch für mich nicht opportun genug, das jetzt zu veröffentlichen und deswegen lasse ich es irgendwo in meinem Schreibtisch verschwinden. Also das ist der zweite Teil dieses Mechanismus und wir versuchen damit eigentlich möglichst viel der Entscheidungsgewalt zurückzugeben an die Quelle, denn die Quelle sollte innerhalb dieses ganzen Prozesses eigentlich die Instanz sein, die entscheiden kann, wie das Material fließt oder wo es verwertet werden kann.
Okay, aber gäbe es dann auch die Möglichkeit, einfach trotzdem ohne Redaktionszuweisung was zu leaken? Ich denke ja, oder?
Also es ist im Moment nicht vorgesehen, dass wir zum Beispiel Dokumente annehmen, sondern man muss sich an eine Organisation wenden. Jetzt ist es nicht so, dass wir nur mit irgendwelchen Organisationen arbeiten, die in irgendeiner Art und Weise kommerzielle Interessen verfolgen, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen eine etwa 50-prozentige Quote auch für NGOs und für Transparenzinitiativen, für Vereine, die sich um Korruption in der öffentlichen Verwaltung kümmern oder für wen auch immer vor. Und es wird genug unabhängige Institutionen geben, an die man sich wenden kann, die mit diesen Materialien arbeiten und die sicherstellen, dass es hier nicht primär um eine kommerzielle Verwertung oder irgendwas in der Art geht. Auf der anderen Seite, das muss ich auch sagen, wir können niemals die Antwort auf alle diese Bedürfnisse sein. Wir sind nur eine von vielen Initiativen, die sich in diesem Umfeld im Moment tummeln, die entstehen. Es gibt bei Al Jazeera zum Beispiel gerade so eine neue Transparency Unit, die ein solches Portal anbieten. Es gibt Green Leaks, es gibt Brussels Leaks und Indo Leaks. Die New York Times zum Beispiel denkt darüber nach, sowas zu schaffen. Was wir parallel machen, ist, dass wir eine Wissensdatenbank aufbauen, in der wir unsere Erfahrungen, die Kompetenzen, die wir aufbauen und so weiter festhalten, damit wir das offen und frei zugänglich mit dem Rest der Welt teilen können und damit Initiativen wie bei Al Jazeera oder vielleicht auch einfache Bürgerinitiativen sich dieses Wissen zunutze machen können, um ihre eigenen Lösungen für die Probleme in dieser Hinsicht zu bauen.
Ja, weil das wird ja tatsächlich ein Problem werden. Also ich meine, es gibt jetzt halt irgendwie einige Versuche, die ja doch halt irgendwie so schnell kamen, dass man das Gefühl haben könnte, es wäre etwas aus dem Knie geschossen. Jetzt mal eben schnell, weil es gerade modern und opportun ist, jetzt als Zeitung zum Beispiel oder als Sender eine Whistleblower-Plattform aufzumachen. Das birgt ja auch massive Gefahren, weil ich sag mal so, sobald halt ein Leak-System seine Quellen nicht schützen kann oder die Anonymität der Quellen nicht schützen kann, ist das doch ganz schnell, legt sich das doch ganz schnell aufs Kreuz. Betrachten Sie das dann irgendwie mit Sorge, mit Hinblick darauf, dass da irgendwie die Reputation von Whistleblowing-Seiten insgesamt leiden kann?
Das ist bestimmt ein Problem. Also wenn das erste Mal da massiv was schief geht, und das ist ähnlich vielleicht wie der Fall der potenziellen Quelle Bradley Manning, da geht das erste Mal was schief. Es ist nicht so klar für jeden im Detail, warum das jetzt schiefgegangen ist, denn nicht jeder verfolgt das so sehr im Detail. Und das führt dazu, dass generell eine gewisse Skepsis eintritt. Und das ist natürlich ein Punkt, der damit reinspielt. Deswegen sind wir zumindest von unserer Seite gerade mit den bestehenden Plattformen, die es gibt, mittlerweile längst im Gespräch und geben da aus meiner Sicht hoffentlich wertvolles Feedback, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann oder welche Probleme wir bei denen bisher identifizieren konnten.
Mhm. Konstantin von Natz, Sie haben das eben schon angesprochen. Was die Grünen momentan ja machen, ist zu fordern, dass man ein Whistleblower-Kodex aufstellt. Ich frage mich aber ein bisschen, was viele Leute kritisieren, ist, dass in Deutschland ja die andere Seite wenig geschützt ist, nämlich dass es quasi keinen Whistleblower-Schutz gibt, also für die Leute, die halt etwas leaken. Warum steht davon eigentlich nichts in dem Papier? Ist es irgendwie momentan nicht opportun? Ist da nicht eigentlich gerade die größte Flanke, die man mal dringend angehen müsste?
Also wir haben in der letzten Legislaturperiode ja einen Antrag zu Whistleblowing gestellt und gesagt, dass das ins Arbeitsrecht aufgenommen werden muss. Eine Klausel, die da Rechtssicherheit schafft. Das große Problem ist, dass das Bundesarbeitsgericht da sehr widersprüchliche Entscheidungen gefällt hat und es eine große Rechtsunsicherheit gibt bezüglich der Fragen, was kann ich offenbaren und was nicht, wo begebe ich mich in sogar strafrechtliche Zusammenhänge und wo nicht. Und ich glaube, dass insgesamt das Auftauchen auch von Leak-Plattformen Ausdruck danach sind, dass Leute mehr Transparenz wollen. Ja, ich glaube, dass das etwas ist, was sich auch verändert hat. Es hat immer Whistleblowing gegeben. Aber sozusagen, es gibt gerade im Zusammenhang mit diesem ganzen 11. September, Nachklapp, das ist jetzt mal etwas pauschal und so weiter, gibt es ein Bedürfnis, ja, es gibt Zahlen darüber, wie viel Dinge mehr vertraulich gestempelt werden in den USA, es gibt die Aufblähung der Geheimdienste und ja, und die Menschen haben ein Bedürfnis danach, die politischen Zusammenhänge, in denen sie leben, zu verstehen. Und insofern sozusagen ist das eine Fortentwicklung des Whistleblowings, so würde ich es zumindest sehen. Und ich will jetzt nicht meinen Satz da aus dem Papier verteidigen, aber natürlich ist das, was hier versucht wird zu implementieren, nämlich dass man eine Stelle dazwischen schaltet, zwischen der Veröffentlichung und dem Whistleblower oder demjenigen, der es leakt, ist natürlich der Versuch, meinetwegen nicht anarchisches Leaken zu verhindern, aber doch irgendwie eine Instanz, eine Seriosität, eine Kontrollinstanz zu schaffen, die vernünftig mit den Rohinformationen umgeht. Ja.
Ja, aber jetzt nochmal einen halben Schritt zurück. Also trotzdem, das ist ja schon irgendwie eine Gewichtung, die Grünen da in gewisser Weise vornehmen. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, nach der Veröffentlichung der Diplomaten-Depeschen, wo das Thema wirklich halt auf jeder Titelseite ja eigentlich gelaufen ist, dann halt irgendwie zu sagen, okay, den Schwerpunkt darauf zu legen, wie fangen wir das wieder ein oder wie organisieren wir, was geleakt wird und nicht, wie schützen wir die Leute, die da was kommunizieren möchten. Ist das das, was die Grünen dann tatsächlich momentan als Botschaft rausgeben?
Nein, es ist beides. Also zum einen, dass es keine Antwort gibt, keine fertigen Antworten darauf, wie man mit diesem neuen Phänomen umgeht. Ja, wobei ich finde, man kann sozusagen, also ich sehe da keinen großen Widerspruch zwischen dem Kodex, den sich eine Leak-Plattform wie Open Leaks gibt und dem, was wir fordern. Und zum Thema Whistleblowing stehen wir sozusagen für das, was wir seit Jahren fordern. fordern, nämlich Rechtssicherheit für Menschen, die sich offenbaren wollen, die in ihrem Betrieb, in ihrem Unternehmen von Unrechtmäßigkeiten erfahren, häufig strafrechtlich relevanten Dingen, und die müssen einen Schutz erfahren nach 612a, ja, BGB. Und das sozusagen ist nicht abgeschwächt, ja, nur nicht das Plakat, was wir drauf aufgestellt haben, es hat auch das Logo von WikiLeaks und nicht das Whistleblowing-Logo, einfach weil das im Augenblick die aktuelle gesellschaftliche Debatte ist. Ja, aber ich stimme Ihnen völlig zu, es ist letztlich eine Zuspitzung oder eine Fortentwicklung der Whistleblowing-Debatte.
Okay. Daniel Dobscheit-Berg, wie sehen Sie das eigentlich mit einem Kodex? Wäre das denkbar oder wäre das eine unzulässige Beschränkung dessen, was Sie eigentlich machen?
Also ich muss das vielleicht noch einmal klarstellen. Wir brauchen keinen Kodex in dem Sinne, denn wir arbeiten überhaupt nicht mit den Materialien. Das ist genau der Punkt, auf den das bei uns hinausläuft. Wir werden nur Technologie bereitstellen, die genutzt werden kann von Organisationen, die solche Informationen empfangen wollen. Und wir stellen technisch sicher, dass die Quelle geschützt bleibt und dass zum Beispiel sowas wie Metainformationen aus diesen Dokumenten bereinigt werden. Wir werden uns aber nicht darum kümmern, einzuordnen, ob diese Dokumente relevant sind oder nicht, welche redaktionellen Maßnahmen man da ergreifen muss, wie man das analysiert, wie man das einordnet, ob das publiziert wird oder nicht. Denn das alleine ist eine viel zu große Frage, als dass man versuchen kann, alles von dem Einreichen eines Dokuments bis zur Publikation eines Dokuments innerhalb von einer einzigen Organisation abzubilden. Das ist aus meiner Sicht überhaupt vollkommen undemokratisch von der Herangehensweise. Also wie würde man diese Organisation strukturieren wollen, damit sie die ganzen Kompetenzen abspiegeln kann oder abbilden kann, die man braucht, um diese Prozesse, um all diesen Prozessen zwischendrin gerecht zu werden. Das ist mir, also ist aus meiner praktischen Erfahrung einfach nicht möglich. Und egal wie idealistisch man daran geht, wird das nicht funktionieren. Und deswegen beschränken wir uns auf das, was aus unserer Sicht einer der wichtigen Teilaspekte ist, nämlich die Technologie bereitzustellen, die Quelle schützt.
Darf ich noch mal eine Sache nachfragen, weil mich das interessiert? Ist das ein moralisches oder ein technisches Problem, was du beschrieben hast?
Das ist beides. Also es ist zum einen ein Problem, dass man extrem viel Ressourcen bräuchte, um all diesen Anforderungen komplett gerecht zu werden.
Die Anforderungen selbst sind aber.
Die Frage ist ja auch, wie viel Macht möchte man in eine Hand geben? So, und aus meiner Sicht sollte Macht immer ganz gut verteilt sein, um sicherzustellen, dass nicht einer zu viel in seiner Hand hält und damit was schiefgehen kann. Also das ist aus meiner Sicht ein wesentlich besserer Ansatz.
Okay, Frage an Constanze Kurz. Also wir haben ja jetzt schon einige Dinge gehört, die OpenLeaks von WikiLeaks unterscheiden werden. Was entspricht denn aus Ihrer Sicht da eher der, ich komme jetzt nochmal auf die Hackerethik zurück, halt irgendwie der Hackerethik oder dem, was man darunter verstehen könnte? Gibt es da das gute und das böse Whistleblowing-Netzwerk bzw. Plattform?
Nur falls es vorhin nicht richtig rüberkam, natürlich hege ich auch diesen Transparenzgedanken, den ja offenbar, der ja gerade im Zeitgeist liegt. Also ich bin schon ein Befürworter dieser Leaking-Plattform. Aber dennoch sehe ich natürlich zwei Effekte, die sich aus dem Konzept von OpenLeaks ergeben werden. Das eine ist, dass es mir so ein bisschen zurückgeht an die Ursprünge von WikiLeaks und die Idee, die da mal eigentlich hinterstand. Aber ich sehe natürlich dabei das Problem, dass Technik natürlich noch nie wertneutral war und dass man sich gedanklich genügend Fälle zurechtlegen kann, indem man diese Entscheidung doch treffen muss. Das heißt, einfacher Fall, man hat einen Whistleblower und es gibt auch einen Kontakt mit einer größeren oder kleineren Zeitung, aber dennoch ist die Tatsache, die geleakt werden soll, eben eine Grauzone. Und dann würde man sich als technische Plattform eben nicht darauf zurückziehen können, dass die anderen die ethische Entscheidung treffen, sondern man würde es selbst müssen. Und dabei, einen Satz noch, und dabei finde ich natürlich bemerkenswert, dass über Macht gesprochen wird und nicht über Verantwortung. Ja, das finde ich ein bisschen störend daran. Es ist noch eine zweite Sache, die mich daran stört. WikiLeaks hat mal angefangen mit vielen Dokumenten, die gar nicht Europa betroffen haben, sondern eben auch viel der afrikanische Kontinent. Also wer sich damit früher befasst hat, bevor das eine öffentliche große Plattform wurde, war ja erstaunt, wie kleinteilig die Dokumente waren und wie viel auch kommunale Sachen betrafen in fernen Ländern. Und mir scheint halt, dass der Effekt von OpenLeaks wahrscheinlich sein wird, dass es eher Effekte sein werden, die größere westliche Leaks betreffen und weniger diese kleinen, weil ja, ich glaube, der Whistleblower, der sich überlegen kann, zu welcher Plattform geht denn jetzt oder zu welchem Presseverlag, wird sich wahrscheinlich eher bei westlichen, auch sehr öffentlichkeitswirksamen Leaks an OpenLeaks wenden, als jemand, der vielleicht den kleinen Skandal bei mittelständischen Unternehmen aufdecken möchte. Das ist eigentlich ja nicht so ganz wünschenswert.
Also das ist ja nur abhängig davon, mit welchem Partner man jetzt arbeitet. Wenn wir nur mit Partnern arbeiten, die in der dritten Welt angesiedelt sind, dann werden entsprechend auch diese Dokumente da auftauchen. Also
das ist ein kommerzielles Interesse, nicht wahr? Die Recherche möchte sich refinanzieren bei einem Presseverlag. Und insofern, wenn die natürlich auch nur ein Interesse haben, sich mit Leaks...
Wir öffnen die Diskussion nachher.
Wir reden über was, was schon vorbei ist.
Nein, also ich glaube schon, dass man nach wie vor die Presseverleger braucht, auch um die Informationen einzuordnen. Das scheint mir an dem Konzept gerade das Positive. Um zu werten auch, um auszuwerten mit einer Belegschaft von Journalisten, die dazu in der Lage sind und bezahlt werden, das finde ich schon sinnvoll. Aber damit sich es refinanziert, muss es natürlich eine gewisse Öffentlichkeit erreichen, sonst wird es kein Verleger machen wollen.
Vielleicht ganz kurz nochmal eine Replik von Ihnen auf die Neutralitätsfrage. Das ist ja tatsächlich.
Das, okay, vielleicht ist immer noch nicht ganz klar, was ist. Also auch die Post beurteilt nicht, was in einem Briefkasten, den sie zur Verfügung stellt oder den sie beliefert, was dort eingeliefert wird. Das ist eine Frage, wie der Empfänger dieses Materials damit umgeht. Und in diesem Sinne verstehe ich nicht, welche. Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf diese Materialien. Wir arbeiten inhaltlich nicht damit.
Ist eine alte Debatte, die bei WikiLeaks ja auch schon geführt wurde. Es ist ja exakt dieselbe Definition, die du ja quasi früher auch im Namen von WikiLeaks vertreten hast. Nämlich zu sagen, wir bilden die Plattform, der Whistleblower entscheidet und wir sind eigentlich nur eine technische oder ein Werkzeug, um die Sachen online zu stellen.
Ja, und es wurde aber auch publiziert. Und das ist ja das, was wir gar nicht mehr machen. Wo wir sagen, wir können nicht auf jede Publikation oder auf jedes Dokument, was da reinkommt, die Antwort finden, wie man mit diesen Materialien jetzt umgehen müsste, wo die ethischen Standards angelegt werden müssen. Und deswegen überlässt man das jetzt anderen Parteien, die damit eine Erfahrung haben. Und das ist genau der Unterschied, was uns, zumindest was die moralische Frage um eine Publikation und den Umgang mit solchen Materialien betrifft, eigentlich außen vor lässt.
Das heißt also, wenn der Presseverlag entscheidet, die Story bringen wir zusammen mit dem Whistleblower, dann macht ihr es. Unabhängig ob ihr selber eine moralische Frage.
Wir machen damit gar nichts.
Naja, ihr seid ja die Plattform, wo es dann steht. Ja,
wir sind keine Plattform, auf der was steht. Wir werden niemals ein einziges Dokument publizieren.
Das heißt, das muss auch der Verlag machen.
Natürlich macht das der Verlag. Der Verlag oder wer auch immer, das ist genau Aufgabe der Partner.
Dann würde ich euch nicht brauchen. Dann kann ich jetzt als Verlag allein tun. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, weil dann fällt ja die juristische Problematik weg, dass jemand auch gerade nicht versuchen kann, über große finanzielle und Medienmacht zu versuchen und auch juristisch zu unterbinden. Dann wird ja der Partner, gegen den man gegen die Veröffentlichung klagt, wiederum das Medienhaus sein. Das war ja eigentlich gerade Teil des Konzeptes.
Ja, aber da setzt das ja das Prinzip auf diesem Schlüssel auf, dass nach einer gewissen Zeit, wenn genau das passiert, diese Informationen geteilt werden. Ich meine, was ich interessant finde an dieser Frage oder auch an der Entwicklung Ende des letzten Jahres ist eben, es hat WikiLeaks relativ eine ganze Weile schon gegeben, es ist auch viel geleakt worden und es hat medial nicht die Rolle gespielt. Es gab so eine Insider-Info, aber es wären bestimmt nicht 130 Leute gekommen, wenn wir das hier vor 6 Monaten gemacht hätten. Und erst sozusagen durch das Andocken der traditionellen Medien, für die ich hier jetzt keine Lanze brechen will, aber es ist ja irgendwie schon bemerkenswert. Erst durch das Andocken vom Spiegel und Guardian und so weiter ist das diese Geschichte geworden, die tief in das Bewusstsein der Bevölkerung irgendwie und Top-Thema in der Tagesschau geworden ist. Ja? Und insofern ist ja schon interessant. Ich meine, ihr sagt jetzt, wir sind nur der Transmitter, wir sind nur das Netzwerk, wir reichen die Dinge durch, neutral. Ja? Ob ich sozusagen einen Brief der Grünen transportiere oder einen Brief der NPD, ich weiß es gar nicht, ich habe da gar nicht reingeguckt. Ja? Und damit entzieht man sich natürlich den ganzen spannenden moralischen Fragen, die da dranhängen. Das macht ich auch nicht zum Vorwurf, weil ich grundsätzlich Leak-Plattformen eben gut finde. Ja, und man muss eben eine Lösung finden. Aber letztlich bedient sich dieses Modell dann eben doch einer moralischen, nenne ich jetzt mal so, einer moralischen Institution, von der man sagt, die haben die Leute, das Know-how und irgendwie den Kodex, um es mal zuzuspitzen, und können damit umgehen und das richtig in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist doch das System.
Ja, und hier auch nicht einer, sondern mehrere, dass die eine gewisse Vielfältigkeit sicherstellt. Und es liegt an der Quelle zu entscheiden, an wen man sich primär wenden möchte. Ja, und da sehe ich jetzt erstmal nichts Problematisches dabei. Um nochmal auf die Problematik mit der Veröffentlichung zu kommen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass eine weitere Plattform entsteht, die sich darum kümmert, Dokumente so zu veröffentlichen, dass sie nicht rechtlich so leicht angreifbar sind, wie das bei einer etablierten Medienorganisation der Fall ist. Das heißt, auch dieser Fall wird gar nicht eintreten, dieses Problem, denn es wird genug Organisationen geben, die sich an dieses System anschließen können, nur mit der Zielsetzung sicherzustellen, dass Materialien, die an die Öffentlichkeit sollen, auch so publiziert werden, dass sie nicht so einfach zensiert werden können.
Aber ganz kurz da mal eine Zwischenfrage. Also bei den Afghanistan-Dokumenten war das ja so, dass es halt diese Anonymisierungsproblematiken gab. Danach haben Sie gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Das könnte aber natürlich doch, wenn ich das richtig verstehe, bei OpenLeaks durchaus passieren, nämlich indem halt der Partner, Briefkasten, wie auch immer, halt irgendwie von der NGO oder von dem Medienhaus dann halt einfach diesen Leak nicht entsprechend verarbeitet. Dann ist das ja trotzdem durch Ihre Hände gelaufen. Ist das nicht problematisch?
Das ist mir jetzt nicht ganz bewusst. Also wenn eine NGO bei dieser Veröffentlichung dann...
Nee, wenn etwas an OpenLeaks geleakt wurde.
Ja. Nein, es wird nicht an OpenLeaks geleakt, sondern es wird an eine Organisation.
Wenn etwas über OpenLeaks an einen Briefkasten geleakt wird. Und der kann ja, wenn ich das richtig verstehe, sowohl an Medienhäuser als auch an NGOs gehen. Daher, Entschuldigung, vielleicht die Verwirrung. Und diese Empfänger publizieren das dann auf einer Ebene, in der halt irgendwie nicht verantwortlich mit den Dokumenten in Bezug auf Persönlichkeitsrechte umgegangen wird. Dann passiert eigentlich das, was Sie gesagt haben, noch zu Ihrer Zeit bei WikiLeaks, was halt nie wieder oder kurz danach, was halt nie wieder passieren darf. Nämlich, dass halt Persönlichkeitsrechte im Rahmen dieser Leaks veröffentlicht
werden. Also ich kann genauso wenig ausschließen, dass jemand dieser NGO das auf dem postalischen Weg zustellt und das in irgendeiner Art und Weise unredigiert dann veröffentlicht wird. Also das ist nichts, worauf wir in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss haben können. Liegt in der Verantwortung, und wenn das ein wirklich extrem schwerwiegender Fall ist, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob es einen Mechanismus gibt, mit dem man einen Partner aus dem System entkoppelt, wenn es um extreme Fahrlässigkeit geht oder da jemand zu Schaden kommt oder so. Aber auch das ist wiederum keine Entscheidung, die ja bei uns getroffen wurde. Also
Sie nehmen sich da quasi dann aus der Verantwortung. Aber was ist, also da muss ich die Frage von Frau Kurz tatsächlich nochmal aufgreifen. Was ist denn dann tatsächlich das, was in dem Moment passiert? Also was ist dann quasi der Mehrwert von OpenLeaks, die Bereitstellung eines Postfachs?
Die Bereitstellung.
Von einer Sekunde von Shanghai bis New York, von Sydney bis Berlin, diese Sachen.
Das ist Tausende von Daten.
Zur Verfügung gestellt wird. Die Sekunde.
Es wird eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die sehr dediziert dafür aufgebaut wurde, um die Anonymität von Quellen gegenüber den Empfängern von Dokumenten zu gewährleisten. Und das ist eigentlich eine der beiden Komponenten bei WikiLeaks, die das Novum darstellten. Das ist die Empfangsseite und es gab die Publikationsseite. Und diese Publikationsseite ist eben eine unzensierbare Plattform. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass weitere, beliebig viele unzensierbare Plattformen sich an dieses System anschließen und sich darum kümmern, problematische Dokumente zu veröffentlichen. Das muss aber nicht Teil oder Aufgabe einer einzigen Organisation sein. Es ist sogar nicht sinnvoll, das in einer Organisation zu lösen, denn dann hat diese Organisation die Entscheidungshoheit darüber, zu steuern, was wann released wird. Man kann, wie wir das auch heute gesehen haben, einfach Drohungen aussprechen, die vollkommen leer sind bis jetzt und dann einfach wochenlang abwarten, die Welt in irgendeinem komischen Vakuum lassen, wo keiner weiß, kommt da jetzt was oder kommt da jetzt nichts. Das ist alles politische Agitation und das ist Missbrauch von einer solchen Plattform. Und das ist nichts, was in meiner Sicht in irgendwas damit zu tun hat, dass man die Öffentlichkeit informieren möchte oder dass man einen Mehrwert für die Gesellschaft liefert, sondern das ist einfach nur politische Agitation.
Also Sie meinen Julian Assange?
Das, was im Moment mit WikiLeaks eben zu sehen ist. Also das mag sein, dass das eine bestimmte Strategie verfolgt, aber das ist aus meiner Sicht nicht das, was das, was die Gesellschaft an Transparenz braucht und die effizienten Mechanismen, die wir für die Gesellschaft dafür brauchen, was das in irgendeiner Art und Weise tangiert. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun.
Okay, aber was man damit natürlich ein Stück weit aufgibt, ist das, was WikiLeaks im letzten Jahr, würde ich halt mal sagen, halt so richtig groß gemacht hat. Nämlich das, was eben auch schon angesprochen wurde, dass man halt irgendwie große populäre Leaks hat, die das Schlaglicht auf das Thema Whistleblowing lenken.
Also ich glaube, wir haben auf dem Thema im Moment sehr viel Schlaglicht. Und es gilt jetzt, dieses Schlaglicht umzusetzen. Und da habe ich mich sehr gefreut zu sehen, dass es im Petitionsausschuss, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade aktuell eine Petition gibt, die dieses Thema auch wieder versucht aufzugreifen, nämlich eine ordentliche Gesetzgebung hier einzuführen oder zumindest dieses Thema weiter zu promoten. Das ist meiner Meinung nach einer der vernünftigeren Ansätze. Es gilt jetzt, das umzusetzen, was wir an medialer Aufmerksamkeit, an Aufmerksamkeit in der Gesellschaft haben, um dieses Thema vernünftig anzugehen. Es braucht keine Weltrekordveröffentlichung, die kann man überhaupt nicht fortsetzen, unendlich leid, sondern es braucht effiziente Mechanismen, die helfen, Sachen ans Licht zu bringen und es braucht eine Gesellschaft, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie strukturieren wir fest verankert in unserer Gesellschaft die nötige Transparenz, die wir brauchen.
Naja, und wenn man es ernst nimmt, dann natürlich auch das Ob überhaupt, denn da darf man sich nichts vormachen. Es gibt massive Kräfte, relevante gesellschaftliche Kräfte, die das nicht wollen. Ja? Also wenn das Wort Whistleblowing im Deutschen Bundestag fällt, dann kommen aus einer Ecke immer die Rufe Denunziantentum. Ja? Also es ist nicht so, dass es einen Konsens für mehr Transparenz gibt, sondern auch für den muss erstmal gesellschaftspolitisch gestritten werden. Ja? Aber ich stimme dem zu, es ist jetzt sozusagen die Zeit, das zu tun, wo der Fokus eben drauf ist.
Okay. Es tut mir leid, ich muss das einfach fragen. Angesichts der jetzt geplanten diversen Buchveröffentlichungen sowohl von Ihnen als auch von Julian Assange da betrieben wird. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Abend über Julian Assange jetzt nach dieser Frage.
Wir sollten auch mehr über Whistleblowing reden als.
Ich möchte trotzdem diese eine Frage stellen. Was ich halt mich ein bisschen frage bei diesen Veröffentlichungen ist, warum steigen Sie ein bei diesem Kampf um die Deutungshoheit, wie das alles war bei WikiLeaks?
Also das ist kein Kampf um eine Deutungshoheit oder sowas in der Art, sondern das ist aus meiner Sicht eine Darstellung meiner persönlichen Erfahrung innerhalb dieses Projekts, die dazu führen werden, hoffentlich, dass es einfach eine besser informierte Öffentlichkeit gibt, die versteht, was dort abgelaufen ist. Und ich glaube, dass es gewisse Fragen gibt, die einfach öffentlich bekannt sein sollten oder auf die wir Antworten haben sollten.
Es gibt schon ist das der Kampf um Bedeutungshoheit. Ich denke, das ist auch okay. Ich meine, das ist dir ein Anliegen. Also warum soll man es nicht so nennen?
Ich bin... Vielleicht habe ich einen verklärten Begriff oder verklärtes Verständnis des Wortes Deutungshoheit. Es ist so, ich bin sehr diplomatisch meiner Meinung nach aus diesem Projekt ausgestiegen. Meine Kritik im Spiegel-Interview, das ich damals gegeben habe, war eigentlich eher verhalten. Die Reaktion darauf war eigentlich, dass ich zum Beispiel im Nachhinein lesen musste, in der Süddeutschen Zeitung, dass man mir unterstellt, dass ich unter Umständen vom FBI bezahlt werde für meine Kritik. Das sind alles Sachen, die mich dazu veranlasst haben, ja, vielleicht auch vom State Department, dort wurde das FBI genannt. Das hat, diese und andere Äußerungen haben bei mir dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, ob es nicht wichtig wäre, zumindest einmal klarzustellen, wie das alles abgelaufen ist und für mich mit diesem Thema einfach damit auch abschließen zu können. Und das ist der Grund, genau, es war ein Versuch. Wir haben immer gesagt, uns ist sehr wichtig, die historische Aufzeichnung korrekt zu halten und das ist mein Beitrag dazu, aufzuzeichnen, wie das abgelaufen ist. Das ist alles.
Okay. Ich habe die Information bekommen, dass es gleich 9 Uhr ist und dass wir um 9 Uhr die Diskussion öffnen und ich sehe schon ganz viel Gefuchtel schon seit einiger Zeit hier. Ich gebe vielleicht irgendwie zum Start der Öffnung der Runde eine Frage, die ich auf einem Zettel nach vorne gereicht bekommen habe, wahrscheinlich aus dem Netz von Leuten, die den Stream verfolgen, einfach mal weiter. Wenn OpenLeaks, die richtet sich an Daniel Domscheit-Berg, wenn OpenLeaks nie was publiziert, wo kriege ich dann die Rohdaten her?
Na, die Rohdaten werden dort publiziert, wo sich eine der konnektierten Entitäten entscheidet, das zu publizieren. Ob das nun ein originärer Empfänger ist, ob das jetzt vielleicht Greenpeace ist, die sich entscheiden, ihnen zugestellte Dokumente zu veröffentlichen, oder ob das eine Organisation ist, die sich nur darum kümmert, alles zu veröffentlichen, was da anfällt. Das kann vollkommen unterschiedlich sein. Das führt sicherlich dazu, dass es nicht mehr eine Plattform gibt, die den totalen Hype generiert und die ständig in aller Munde ist. Aber auch aus meiner Sicht ist auch das eher etwas, was uns ablenkt von den Inhalten und viel zu viel der Aufmerksamkeit auf die Form oder auf denjenigen, der es bereitstellt, lenkt. Und das ist nicht wirklich effizient.
Seien wir doch mal realistisch. Der Chaos Computer Club ist eine NGO. Selbstverständlich könnten wir das juristische und finanzielle Risiko niemals auf uns nehmen, dann einen Leak, den jemand uns anbietet, selbst zu bringen, wenn die Plattform, die wir dazu bräuchten, ja selbst nicht publiziert. Das ist für große Presseverlage vielleicht möglich, aber auch für wenige große Presseverlage.
Also wir haben mit extrem wenig Leuten eine Plattform unterhalten, die kein einziges Dokument zensieren musste. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein paar andere Leute sich das zur Aufgabe machen. Also so leid mir das tut, da verstehe ich noch nicht so ganz, wo das Problem liegt, praktisch
betrachtet. Die anderen Plattformen, okay. Aber die NGOs, an die sich der Whistleblower wendet, die wollen ja genau dieses Risiko umgehen und eben nicht von den juristischen Abteilungen der Großkonzerne, genau, oder vom State Department angegangen werden.
Also dann wertet Greenpeace oder wer auch immer das Dokument aus, schreibt eine gute Analyse dazu, bringt an die Öffentlichkeit, was in diesen Dokumenten an die Öffentlichkeit gehört, in Form von einer Reportage darüber, und die Dokumente werden woanders publiziert. Spricht überhaupt nichts dagegen.
Woanders?
Nein, einer der beteiligten Organisationen, die sich darum kümmert, das zu publizieren. Wie gesagt, habe ich versucht zu erklären, innerhalb des Systems werden die Daten nach Ablauf dieser Sperrfrist, die der Whistleblower definieren kann, innerhalb des Systems mit allen weiteren geteilt. Das heißt, allen anderen Organisationen, die sich entscheiden möchten, hier zu publizieren, steht dieses Material zur Verfügung.
Okay, so, die Unruhe wächst. Ich denke, wir sollten offene Fragen aus dem Publikum anfangen zu verteilen. Jetzt muss ich Menschen dran nehmen. Wir fangen einfach mal ganz hinten in der Mitte an. Markus Beckedahl fragt nach dem Mikrofon.
Danke, hallo. Ist das an? Ja. Also ich bin ein bisschen verwundert. Ich dachte bisher, dass OpenLeaks den ähnlichen Weg geht wie WikiLeaks, nämlich einen sicheren Hafen neben einem sicheren Briefkasten für Whistleblower zu geben. Und ich frage mich jetzt, wie soll das Ganze praktisch ablaufen? Also Konstanze hat das schon ein bisschen angesprochen. CCC kriegt ein Dokument zugeschickt. Der CCC kann vielleicht noch das finanzielle und rechtliche Risiko eingehen. Aber fragen wir mal.
Wir können noch leaken, und zwar auf Plattformen,
genau, Naja, wir wissen, wie es geht. Aber ich frage mich, da wird jetzt irgendwas an OpenLeaks geschickt. OpenLeaks schickt es weiter an die Taz. Die Taz entscheidet sich nur eine Reportage.
Das stimmt schon mal überhaupt nicht. Nein, das stimmt nicht. Es schickt niemand an OpenLeaks.
Ihr bietet die Infrastruktur, dass ich als Whistleblower was an die Taz leake. Die Taz kriegt die Dokumente und die Taz entscheidet sich eben nicht, diese Dokumente irgendwie zu veröffentlichen. Soll ich als Whistleblower die dann noch an WikiLeaks schicken, damit WikiLeaks sie veröffentlicht? Das ist die eine Frage. Und die andere Sache ist halt, bisher fand ich immer das Gute an Wiking-Plattform und der Idee hinter WikiLeaks, dass die Originaldokumente für mich sichtbar sind, dass ich quasi die vierte Gewalt verifizieren kann, dass ich Kontrolle als fünfte Gewalt auf die vierte Gewalt ausüben kann, indem ich Zugriff auf die Originaldokumente habe. Und das hätte ich mir eigentlich auch von OpenLeaks gewünscht. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass das Konzept ein bisschen geändert wurde, hin nur zum sicheren Briefkasten und halt die gute Idee eines sicheren Hafens, der quasi rechts und nicht rechtsfrei ist, aber der zumindest ein bisschen Rechtssicherheit bietet, irgendwie jetzt zumindest mal nicht erstmal angedacht ist.
Also, ich versuche es jetzt nochmal zu erklären.
Bitte.
Also, es gibt im Moment, wenn man das WikiLeaks betrachtet, gibt es einen sicheren Eingangskanal und einen sicheren Ausgangskanal. Was wir anbieten, ist die Möglichkeit, dass es, sagen wir, 100 sichere Eingangskanäle gibt und potenziell auch 100 sichere Ausgangskanäle. Das liegt daran, wer sich entscheidet, hier als Ausgangskanal zu agieren. Wenn irgendjemand eine Plattform aufbauen möchte, die sich nur damit beschäftigt, diese Publikation zu verteidigen, und wenn man sich dabei nicht um die sichere Annahme kümmern muss, hat man viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, ja, um sich nur um die Verteidigung der Publikation zu kümmern. Das ist viel sinnvoller. Ja, dann ist doch genau diese Funktion wieder gegeben. Von daher verstehe ich dieses Problem im Moment nicht so ganz, warum man das alles innerhalb von einer Organisation lösen soll.
Also so als Gegenfrage, was ist, wenn jetzt WikiLeaks anbietet, einfach so eine Endstation zu sein? Was ist dann quasi die Aufgabe von OpenLeaks, außer diesen Verteilungsweg, also diesen sicheren Briefkasten zu bieten?
Genau das ist doch das Gedankenspiel, womit du vollkommen recht hast. Wir hätten, das möchte ich jetzt gerne dazu sagen, weil ich auf diese Frage schon einmal reingefallen bin, wir hätten aufgrund der Arbeitsweise, von der wir wissen, wie sie abläuft bei WikiLeaks, vielleicht einen gewissen moralischen Vorbehalt, inwiefern dort sorgfältig gearbeitet wird im Moment. Aber genau das Gedankenspiel, das du ansprichst, ist vollkommen zutreffend, nämlich, dass sich eine Organisation wie WikiLeaks, wenn sie einen gewissen Standard erfüllt und professionell genug arbeitet, dort mit konnektieren kann. Wir werden auch, nur um es gleich zu sagen, bevor es jetzt wieder heißt, wir suchen hier alles aus, wir sehen vor, dass wir die Hälfte der Slots, die wir zur Verfügung haben, die wir abdecken können mit unserer Infrastruktur, durch ein öffentliches Voting oder einen öffentlichen Beteiligungsmechanismus zur Verfügung stellen werden. Das heißt, dass die Öffentlichkeit beteiligt wird, daran auszuwählen, welche Organisationen sie gerne innerhalb oder an dieses System konnektiert sehen möchte. Ich sehe dieses ganz ehrlich betrachtet, und auch wenn es jetzt vielleicht manche immer noch nicht verstanden haben, was ich versuche zu erklären, ich sehe dieses Problem überhaupt nicht. Es wird eine viel breiter gestreute Möglichkeit geben, für die Öffentlichkeit auf Rohinformationen zuzugreifen, als das vorher jemals der Fall war. Ja, und wie wir uns finanzieren. Ich
die Frage wiederholen, damit die Leute am Stream...
Die Frage war, er soll erklären, wie sich OpenLeaks finanzieren möchte.
Ja. Hallo, bitte, es hat noch überhaupt keiner danach gefragt. Was gibt's denn jetzt hier für ein Problem? Also, tut mir ja leid, aber...
Okay, also, Moment, darf ich eine Sache dazu sagen? Darf ich eine Sache dazu sagen? Ich finde, es versteift sich viel zu sehr auf OpenLeaks.
Danke.
Ja, OpenLeaks ist ein Angebot und man wird sehen, ob sich das durchsetzt. Man muss doch einfach sehen... Ja, das kommt bestimmt gleich.
Ich antworte Ihnen noch, bevor gleich hier Verschwörungstheorien...
Ich bin in die Verschwörung nicht verwickelt, ich schwör's.
Okay.
Aber wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, es gibt eben ganz viele Angebote, ja. Es gibt ja inzwischen Print, digitale Online-Medien, die in ihre Artikel zwischendrin reinschreiben, wenn sie über den Fall interessante Informationen in ihrem persönlichen Umfeld haben, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, ja. Und natürlich bleibt jedem der übliche Weg, in dem früher auch Steuer-CDs die Presse erreicht haben, indem man das einfach in einen Briefumschlag packt und blackmailt an einen journalistischen Verlag, ja, so hat es. Und da wird OpenLeaks eben ein zusätzliches Angebot unter vielen sein, ein Verteilungskanal. Und da muss man gucken, ob das angenommen wird und funktioniert oder nicht. Aber jetzt die Hoffnung, sozusagen good or bad, nur an OpenLeaks aufzuhängen, wäre, glaube ich, verkürzt.
Okay, danke für den Hinweis. Dank. Moment, eins nach dem anderen.
Ich muss jetzt auf diese Frage antworten, bevor es heißt, dass ich versuche, die irgendwie zu umgehen oder irgend sowas. Ja. Zum einen wird dieses Projekt wird dieses Projekt im Moment, genau wie das bei WikiLeaks lange der Zeit war, davon finanziert, dass die Leute, die das aufbauen, gerade alles das, was sie so haben, darin investieren. Das war die ersten Jahre bei WikiLeaks nicht anders. Ich habe ziemlich alles, was ich jemals erspart habe, in dieses Projekt gesteckt. Und das heißt nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise anrüchig wäre, aus meiner Sicht. So, was die konstante Finanzierung dieses Projekts angeht, gibt es hier verschiedene Ansätze. Wir werden die Möglichkeit haben, dass uns Leute über Spenden, genau wie das bei anderen Projekten der Fall ist, in irgendeiner Art und Weise unterstützen können. Wir erbitten von unseren Partnern, mit denen wir arbeiten, keine finanzielle Zuwendung. Es wird keine verpflichtende finanzielle Zuwendung geben an dieses Projekt, damit man sich da einkaufen kann, sondern wir erbitten von den Organisationen, die gut genug aufgestellt sind, da mitzumachen, dass sie uns zum Beispiel Kapazitäten in Form von Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit wir die laufenden Kosten, die wir tragen müssen, senken können. Das heißt, hier geht es einfach nur um Kosten für Server, für Bandbreiten, für Platz in Rechenzentren und ähnliches. Und die meisten Organisationen, wir reden da vielleicht von 500 € im Monat, die man heute für 2 Server bezahlen muss, das ist nicht besonders viel Geld und da hoffen wir einfach darauf, dass wir die Masse abdecken können damit, dass es relativ kostengünstig wird. Auf der anderen Seite, und das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, gibt es im Moment, unabhängig von unserem Projekt, eine Überlegung, hier in Deutschland eine Stiftung zu gründen, die das Moment, das wir im Moment haben, zur Schaffung von Transparenz, zur Förderung von Whistleblowing und Ähnlichem, vielleicht unterstützen kann, die hoffentlich finanziell gut aufgestellt sein wird und die dann auch einzelne Initiativen wie OpenLeaks zum Beispiel mitfinanzieren kann. Wir haben von Anfang an, und das steht seit dem ersten Tag auf unserer Webseite, das Bedürfnis, dass wir unsere finanzielle Situation bei OpenLeaks transparent machen werden. Es ist sogar der erste Blogpost, der demnächst irgendwann online gehen wird, vorbereitet, indem wir schon die ersten Spenden, die jetzt reinkamen, in Höhe von 1400 € oder irgend sowas für eine Einzelzuwendung, vollkommen transparent machen. Wir werden sagen, wofür das ausgegeben wird und es gibt überhaupt keinen Grund, sich darum Gedanken zu machen. Ich war 3 Jahre bei WikiLeaks beteiligt und es gibt eine ganze Menge Finanzströme, von denen ich bis heute nicht weiß, wo da Geld geflossen ist, für was es ausgegeben wurde. Und das ist was, was mich eine Lektion gelehrt hat, nämlich, dass das ein extrem schlechter Ansatz ist und dass wir das garantiert anders machen werden.
Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. ja, Sekunde. Vielleicht nehmen wir den Herrn da in der Mitte.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Bruch. Eine wichtige Frage ist noch überhaupt nicht angesprochen worden. Wenn man eine sichere Plattform möchte, über die Informationen zugänglich gemacht werden können, dann braucht diese Plattform eine Jurisdiktion, wo sie funktionieren kann. Wo soll diese Plattform juristisch angesiedelt sein?
Also geografisch.
Den Rechtsraum, darum geht's mir.
Okay, an wen richtet sich jetzt die Frage? An
die Annahmestelle oder die Publikationsstelle?
Die Frage richtet sich einerseits an den Betreiber von OpenLeaks, wo er sich das vorstellt. Und natürlich bin ich etwas enttäuscht von Herrn von Notz, dass er sich nicht in die Bresche geworfen hat und gesagt, wir schaffen hier die rechtlichen Grundlagen, dass das in Berlin stehen kann.
Ja, also das ist etwas, da stimme ich Ihnen zu, das ist eine sehr wichtige Frage. Und das ist etwas, was aber im Einzelfall davon abhängig ist, wie die Situation eines Partners, der bei uns beteiligt ist, ist. Es gibt für jedes Land dieser Welt andere Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Jeder Partner, wenn er sich in Deutschland befindet, hat zum Beispiel andere Anforderungen, wo er diese Plattform betreibt, wo dieser Eingangspunkt betrieben wird, als das vielleicht in einem anderen Land in Europa der Fall ist oder als das vielleicht außerhalb von Europa der Fall ist. Und das ist einer der Dinge, die wir in dieser offenen Wissensdatenbank aufbauen. Wir werden für Jurisdiktionen oder Länder, die beteiligt sind, in denen Partner von uns zu finden sind, herausarbeiten, wie man das am besten angeht, so dass der Partner dabei den möglichst großen juristischen Schutz genießt. Ob man das im Ausland betreiben muss, ob es vielleicht für eine Redaktion Sinn macht, das auch im eigenen Haus zu betreiben, um redaktionellen Schutz zu haben oder wie auch immer. Also das sind Fragen, die müssen wir auch mit unseren Partnern klären und das ist wieder was im Einzelfall entschieden werden muss. Wie sind die Anforderungen eines einzelnen Partners und wie adressiert man diese Anforderungen und wo stellt man dort Infrastruktur bereit?
Okay, Herr von Hutz?
Ja, ich kann kurz ergänzen. Ich werfe mich sofort in die Bresche und bin dabei. Wenn Sie alle hier rausgehen und sagen, die Grünen brauchen eine absolute Mehrheit hier in Berlin, dann bauen wir auch den Leak-Standort aus. Ja, und ich finde ja die Erwartungen gut. Ja, und wir versuchen ja nun wirklich gerade in diesem Bereich progressive und gute Ideen einzuspeisen. Aber als 10%-Partei im Deutschen Bundestag ist es ein steiniger und harter Weg. Ja.
Aber kann ich da konkret nachfragen? Das heißt, wenn mal angenommen, nur mal die Grünen ownen Berlin, dann kriegen wir ein ordentliches Whistleblower-Gesetz?
Genau, richtig. Ja, also ich würde erstmal die Frage stellen, ob es tatsächlich sozusagen ein großes Problem ist, das heute juristisch zu machen. Ja, also ja, es kann ja sein, dass sozusagen eine private Organisation diese Probleme hat und da Bedenken hat. Und wenn Transparency irgendwie da einen Briefkasten hat und da den Mega-Fall kriegt und da geht es darum, dass die Telekom final diskreditiert wird, dann können da natürlich Haftungsfragen draus entstehen. Aber es ist doch letztlich so, dass die Presse in den letzten Jahren immer wieder auch haftungsrelevante Dinge aufgedeckt hat. Die haben das halt von ihren Juristen prüfen lassen. Ja, Konstanze, ist doch so, ja. Und insofern, ja, aber man kann natürlich darüber sprechen und da will ich mich auch nicht wegducken. Das ist allerdings kein Gesetz, was du in Berlin entscheiden kannst. Eine Veränderung, ja, wir müssen für größere Dinge streiten, eine Veränderung des BGB im Bereich des Arbeitsrechts, um Whistleblowing zum Beispiel klar zu regeln. Das braucht es dringend und das aber bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen, wenn ich das mal so klar sagen darf, nicht zu erwarten.
Okay, gut. Vielleicht nur noch ein letzter Gedanke dazu. Ich glaube, wer noch die Daten aus den alten WikiLeaks-Datenbanken hat, wird sehr wohl sehen, wie viele von diesen Fällen eben nicht, und zwar sämtlich nicht, von Presseverlegern gemacht worden. Das heißt, es gibt schon eine große Zahl von Whistleblowern, die ihre Papiere nicht loswerden konnten, weil sie zu brisant waren. Also insbesondere der Julius Bär-Fall. Also da gibt es schon eine ganze Menge, auch insbesondere aus Ländern, die vordemokratisch sind und eben nicht in der westlichen Hemisphäre.
Okay. Es gab kaum frühes Material, das so gut abgedeckt wurde wie das Julius Bär-Material. Also nur um das presserechtlich, pressemäßig.
Okay, machen wir mal weiter im Raum. Es gab noch eine Vielzahl weiterer Fragen. Hier vorne der Herr im weißen Hemd.
Ja, Wolfgang Schmidt. Also ich bin gerade dabei, so zu überlegen, warum sind wir überhaupt hier? Weil WikiLeaks politisch entschieden hat. Und warum wendet sich eine Whistleblowerin oder ein Whistleblower an WikiLeaks? Weil sie möchte, dass politisch entschieden hat. Und wir sitzen hier, weil wir über State Department und über die Bank of America reden. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Und die ganze Geschichte wird festgenagelt an WikiLeaks. Ich komme gerade aus den Staaten. Ich habe mich getroffen mit Nancy Oster. Die macht in Kalifornien gerade eine Untersuchung, wo an den Colleges eine Erhöhung der Selbsttötung von Schülern ist, weil über diese ganzen Medien, Textmessage, Foren, Facebook Informationen verbreitet werden. Die nennen es Cybernet Bullying, wo Teenager sich das Leben nehmen, wo sich kein Mensch drum kümmert, wo es jetzt in Amerika eine Bewegung gibt, eine kleine Bewegung, weil es eben die Mittelklasse betrifft, weil sich junge Menschen dort selbst töten. Aber darum kümmert sich keiner. Und wenn ich bin kein großer Freund von Sarah Palin. Aber, ich bin gleich zu Ende, aber ich habe noch nicht gehört, dass Sarah Palin verlangt hat, dass einer unserer Politikerinnen oder Politiker auf den elektrischen Stuhl kommt, weil er die Vorratsdatenspeicherung verlangt.
Und, haben Sie noch eine Frage, die Sie gerne stellen würden?
Ja, die Frage ist, warum wir so abgelenkt sind auf WikiLeaks, wo die wirklichen Daten, die hier durch den Cyberspace rauschen, ganz einzelne Menschen von uns betreffen, die sogar unsere Existenz betreffen. Und nochmal auf die Whistleblower-Geschichte zu kommen. Ich glaube, wenn ich Whistleblowern würde, dann würde ich mich ein Forum wenden, wo ich weiß, die treten politisch auf. Dankeschön.
Oh. gut, gibt es dazu irgendwelche, oder nehmen wir das einfach als Meinungsäußerung hin?
Ja, ich glaube schon, dass es auch noch viele andere Probleme gibt, aber worauf man in dem Zusammenhang hinweisen kann, ist natürlich, dass ich mir auch wünschte, mehr Leute würden sich mit den Depeschen und auch mit den Warlocks als Dateien und als Informationen befassen und etwas weniger über diese Metaebene, vor allen Dingen über das Gerichtsverfahren von Assange berichtet werden. Also ich würde mir auch manchmal wünschen, viele Menschen würden lesen, was da steht.
Das naja, und natürlich ist im Zusammenhang, also jetzt Sarah Palin weiß ich nicht, aber natürlich ist im Zusammenhang eine relevante Frage, inwieweit der Gesichtspunkt der Datensparsamkeit, der ja irgendwie aktuell eine Rolle spielt, durch so Vorhaben wie die Vorratsdatenspeicherung massiv konterkariert wird. Ja, und dass lustigerweise gerade die jetzt am lautesten schreien über WikiLeaks, dass das die sind, die gegen den Grundsatz der Datensparsamkeit am massivsten selbst vorgehen wollen durch die Vorratsdatenspeicherung, das ist schon ein Widerspruch, dem würde ich zustimmen.
Okay, ich habe jetzt hier noch eine Frage aus dem Chat, die lautet: Akten sind oft nicht eindeutig. Wie können Whistleblower Missverständnisse mit Empfängerorganisationen klären? Wie ist das mit Anonymität zu vereinbaren? Ich denke, auch eine Frage für Sie.
Das ist primär. Das ist das Problem im Umgang mit anonymen Daten, wenn man nicht weiß, woher die kommen, wenn man keinen Rückkanal hat. Es gibt bei uns verschiedenste Überlegungen, ob es Möglichkeiten gibt, einen solchen Rückkanal in irgendeiner Art und Weise zu etablieren. Das ist aber eine Überlegung, wo wir bisher noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, dass wir der Meinung sind, sowas wird möglich sein. Das liegt einfach daran, dass man sich schon irgendwie entscheiden muss, möchte man, dass die Leute anonym sind und dass die Leute auch vor sich selbst geschützt sind in irgendeiner Art und Weise, oder möchte man ihnen ein Zuckerwürfelchen hinhalten, mit dem sie dann doch vielleicht nochmal in Kontakt treten können und dann vielleicht etwas dabei schief geht. Also das lässt sich sicherlich nicht alles auf einen Nenner bringen. Ja, auf der anderen Seite ist das dann eine Frage davon, wie gut die Recherche ist, wie gut man mit den Materialien, die man dann hat, da hat, umgeht, wie gut ein Journalist oder eine NGO oder wer auch immer es versteht, das einzubetten und in einen richtigen Kontext zu bringen.
Okay, gut, jetzt sehe ich da hinten geradeaus durch in Schwarz mit einem orangefarbenen Kragen noch eine Frage, die schon länger wartet.
Ja, erstmal noch ein kurzes Statement, Matthias Mehldau. Letztlich liegt die Verantwortung ja bei dem, der liegt. Also erst einmal wäre überhaupt das Weitergeben natürlich nicht immer zulässig, aber letztlich geht es auch erstmal um die Person, ob jetzt nun juristisch oder persönlich, die das veröffentlicht. Und ob das jetzt nun der Spiegel, WikiLeaks, OpenLeaks ist, also OpenLeaks will als solches ja erstmal nicht veröffentlichen, also so ist das ja das Konzept. Und insofern ja eigentlich auch nicht mehr als ein sicherer Maildienst, Austauschfunktion, schwarzer digitaler Briefkasten. Und interessant wäre jetzt eigentlich, wenn wir darüber reden würden, die Menge an Material, was gesichtet werden muss, wird ja immer größer, Redaktionen müssen sich zusammenschließen, wie vielleicht so ein Prozess aussehen kann, wenn das nicht direkt ganz anonym komplett geleakt wird, das ist ja eben in der Verantwortung, ja? Okay. Sozusagen ein gemeinsamer Prozess aussehen kann, wo Redaktionen gemeinsam sagen, folgende Dinge müssen eher geschwärzt werden und wo sozusagen Meinungen abgebildet werden, wo eben so eine Moderation stattfindet. Und an Herrn Notz die konkrete Frage noch, wenn ich jetzt twittern würde, Sie lieben ja auch diese persönlichen Vergleiche, Sie färben sich die Haare mit Braun 37, hat Twitter damit was zu tun?
Das habe ich nicht akustisch.
Also ich meine, hat derjenige, der sozusagen die Botschaft überbringt, also wenn ich jetzt ein Geheimnis twittern würde, ja, steht da Twitter in irgendeiner Verantwortung?
Das Unternehmen?
Ja. Aus Ihrer Meinung?
Also aus meiner Sicht nicht, ja. Und aus meiner Sicht nichts. Und so läuft es ja auch bei all den Fehlgriffen, die es bei Twitter ja durchaus auch gegeben hat, von einzelnen Leuten, die Sachen getwittert haben. Es hat die Menschen immer ziemlich direkt persönlich getroffen. Es hat zur Popularität dieses Dienstes massiv beigetragen. Ja? Also insofern glaube ich, da ist jeder, der veröffentlicht auf Twitter, wenn man es so nennen möchte, schon eigenverantwortlich unterwegs.
Eine überraschende Aussage für einen Juristen. Naja, man muss sich, also es gibt ja diverse Fälle. Ich erinnere daran, dass etwa Mailboxen von Prominenten und deren SMS gehackt wurden und dann ein Twitter-Account aufgemacht wurde und nach diese SMS da erschienen. Selbstverständlich ist die Plattform dann auch dafür verantwortlich, damit umzugehen. Ich meine, die lebt ja nicht im ohne eine Jurisdiktion. Da kann sich das Opfer wehren, natürlich. Und wenn das Geheimnis darin besteht, dass ich die Privatsphäre von einem Dritten beschädige, ist das selbstverständlich auch justiziabel. Die Plattform ist doch nicht fein raus. Technik war noch nie neutral.
Das Gefühl verstehe ich gar nicht. Okay, gut. Nächste Frage. Da hinten ist ein Herr mit, genau, dieser.
Sahan Tamani. Ich frage mich gerade, warum die Diskussion sich so sehr darauf beschränkt, wie OpenLeaks funktioniert und wie es funktionieren könnte und warum so wenig über die Zukunft des Journalismus in diesem Zusammenhang besprochen wird. Warum nicht einfach besprochen wird, welchen Vorteil wir tatsächlich von der Art des Leakens bei WikiLeaks hatten, nämlich das Rohmaterial und eine Interpretation zur Verfügung stand. Das war für meine Begriffe eine neue Erfahrung. Ich glaube, seit dem Beginn des Journalismus gibt es anonyme Quellen, manchmal erfolgreich, manchmal werden Quellen verraten. Aber wichtig ist doch, dass bei WikiLeaks Quellinformation, Interpretation und gesellschaftliche Rezeption sehr dicht beieinander von jedem Beobachter eben nachvollzogen werden konnten. Und das würde mich in diesem Zusammenhang interessieren. Wie können wir weiter mit diesem System Quellinformation und Interpretation im journalistischen Raum weiterarbeiten? So. Ja. Das war keine Frage, ne? Oder? Also durchaus.
Ja. Im weitesten Sinne. Die Frage ist ja eigentlich, wer das Vakuum füllt, was derzeit von WikiLeaks hinterlassen wird. Denn es finden ja faktisch keine Leaks großartig statt. Also, und die Plattformen, die sich bilden, sind ja bisher regional. Also wer kann in Zukunft, also OpenLeaks wird es offenkundig nicht sein, aber wer wird es sein? Das ist ja eigentlich die Frage, finde ich natürlich auch sehr spannend.
Also ich glaube, dass daraus auf jeden Fall eine Diskussion entstehen wird, auch eine politische Diskussion über die Zukunft der Pressefreiheit, ähnlich wie das damals mit der Spiegel-Affäre war. Das war ja im Grunde auch so ein Schlüsselfall. Da ging es um eine ganz ähnliche Problematik. Da hat man gesagt, ja, da gibt es ein Presseorgan und das liegt irgendwie geheime Informationen. Das ist für die Sicherheit des Landes relevant. Wir verhaften die Leute in Spanien und dann musste das sozusagen verfassungsrechtlich geklärt werden, dass in dubio pro libertate sozusagen und für die Pressefreiheit sich in diesem Land Journalismus zu etablieren hat. Und ich glaube, dass aus der Diskussion, die wir jetzt haben mit WikiLeaks, also ich glaube, dass einfach eine politische Diskussion darüber entstehen wird, was heißt das eigentlich, dass der Staat bestimmte Dinge unter Verschluss hält und viele Akten, viele Informationen als vertraulich stempelt? Und wie ist das eigentlich mit den Fristen? Also ich nehme ein Beispiel, dass man heute über 20 Jahre nach dem Buback-Mord nicht an die Akten kommt, ja, und nicht sehen kann, was vor 20 Jahren der Staat da eigentlich so alles gemacht hat. Das ist doch irgendwie bizarr, ja. Und dass man über diese Diskussion und den Hebel, den die Leak-Plattformen auch erzeugen, eben eine Diskussion bekommt darüber, ob der Staat nicht transparenter werden muss und mehr Informationen zur Verfügung stellen muss, kürzere Lauffristen für solche Geheimhaltungssachen und so. Ich glaube, dass das eine Konsequenz sein wird.
Hier vorne ist ein Herrn Grün.
Ja, danke.
Wir warten kurz noch auf das Mikrofon.
Danke, ich möchte mich an meinen Vorfragenden anschließen nach der journalistischen Dimension dieser Themen. Herr Domscheit-Berg, Sie hatten eingangs gesagt, dass Journalisten vor allem aus Karrieregründen an der Verwertung von Leaks interessiert sind. Können Sie sich nicht auch vorstellen, dass Journalisten unabhängig von Auftraggebern und Arbeitgebern an Transparenz interessiert sind und an Verwertung von Leaks interessiert sein können? Und daran anschließend die konkrete Frage, können Sie diese von Ihnen sogenannten konnektierten Entitäten von OpenLeaks namentlich benennen?
Also um auf die erste Frage zu antworten, das war natürlich ein bisschen überspitzt gesagt und es ging eigentlich weniger darum, dass es hier um Karriereinteressen geht als oder übergeordnet Karriereinteressen gegenüber der Schaffung von Transparenz, sondern dass wir in einer Kultur leben, in der Journalisten nicht ihre Rohinformationen in der Regel offenlegen. Und das hat ökonomische Interessen in der Regel und in den seltensten Fällen geht es darum, dass man damit irgendwie die Quelle für eine Information zwangsläufig in Probleme bringt. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Ökonomie der Medien eigentlich vorschreibt, dass man Informationen nicht mit allen teilt und dass man sich nicht überprüfbar macht, sondern dass man diese Informationen in irgendeiner Art und Weise hortet und in seinem eigenen Schreibtisch oder im eigenen Archiv verschwinden lässt, damit man möglichst lange einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber allen anderen. Da geht es um Informationsvorsprung. Das ist genau der Punkt und das wurde ja gerade angesprochen und da sind wir, glaube ich, im Herzen dieser Debatte, wo eine Plattform, die Dokumente als Rohinformationen zur Verfügung stellt, eben ein Novum bietet. Weil die Medien und die Arbeit der Medien, die Qualität der Arbeit der Medien überprüfbar wird. Und ich als Bürger, wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt wissen, ob das, wie es ausgelegt wird, entsprechend dem ist, wie man das auslegen sollte, wenn man sich die Rohinformationen anschaut, wo ich als Bürger die Möglichkeit bekomme, dies zu tun. Und das ist ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch was als eine Art Kulturwandel innerhalb der Medien stattfinden muss, nämlich, dass Journalisten versuchen, Informationen mit allen anderen zu teilen, in der Hoffnung, dass wir alle einfach mehr verstehen. So. Was den zweiten Punkt angeht, es gibt zu diesem Zeitpunkt keine konnektierten Partner an OpenLeaks. Von daher ist diese Frage sehr einfach beantwortet.
Okay,
wir sind gerade erst im Entstehen. Also und wir werden dann, wenn es die konnektierten Partner gibt, auch darüber berichten.
Mhm. Nächste Frage.
Lars Nagel vom Hamburger Abendblatt. Mich würde mal interessieren, wir reden so ein bisschen, eben fehlen so Begriffe Vakuum. Ich meine, WikiLeaks ist ja jetzt noch da und mich würde jetzt mal interessieren, wie schätzen Sie die Leistungsfähigkeit dieser Plattform jetzt noch ein, nach allem, was passiert ist, auch nachdem der Hauptinformant wahrscheinlich ja jetzt erstmal ausfällt. Und zweitens, wie sehen Sie das, wenn jetzt Assange in seiner ganzen Transparenzradikalität weitermacht? Das Monster, das man da geschaffen hat, wird man ja nicht mehr los. Das ist ja von der Idee her ziemlich genial. Wie sollte man jetzt damit umgehen? Weil Sie sagen ja alle, also muss man das jetzt tolerieren, was da passiert? Oder muss da irgendeine Behörde aus welchem Land auch immer durchgreifen? Also diese beiden Fragen.
Da hat man Mühe zu antworten. Also ich würde den Begriff Transparenzmuster natürlich von Monster von mir weisen, weil ich glaube, dass er, man mag von ihm persönlich halten, was man will. Auch ich habe eine persönliche Meinung zu der Person, aber ich denke, dass er im Interesse der Whistleblower gehandelt hat. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Man mag sich fragen, ob sie pervertiert ist am Ende und wie quasi man heute einschätzt, wie die Arbeit WikiLeaks läuft, aber ich sehe deshalb als Vakuum, weil faktisch keine neuen Leaks kommen. Außerhalb der großen drei Mediensachen ist ja da nichts und weil die Plattform auch die aus meiner Sicht wichtige Funktionalität nicht mehr bietet, einen tatsächlich sicheren, anonymen Leak zu machen. Mal ganz unabhängig davon, dass er ja dann in dem WikiLeaks-Loch versinkt und nichts Neues mehr kommt. Also dennoch würde ich nicht meinen, dass man hier ein Monster geschaffen hat, sondern die vielen Jahrzehnte, die ja hier die Whistleblower-Netzwerke, wir haben ja in Deutschland auch ein großes Arbeiten, die ja auch teilweise sehr offen mit den Menschen, mit den Whistleblowern gearbeitet haben, die setzen sich hier in ein digitales Zeitalter fort, aus meiner Sicht. Und ich will da nichts zurück in eine Box stecken. Ich hätte aber gerne ein paar ethische Standards, die erfüllt wüsste. Man kann nur hoffen, dass die zukünftigen Plattformen diese einhalten. Und ein großer öffentlicher Fokus, der sich damit befasst, wird auch, denke ich, durch die Kritik, die dadurch geübt wird, vielleicht dazu führen, dass solche Kodizes entstehen. Würde es mir wünschen.
Schön gesagt.
Ja, also ich würde sagen, man kann den Geist, das braucht man gar nicht zu diskutieren, nicht mehr in die Flasche bringen. Und wenn man sich klar macht, jetzt mit der aktuellen WikiLeaks-Geschichte, was passiert ist und wie man das eben vor den Möglichkeiten der Digitalisierung hätte machen müssen, ja, dass man da vor irgendwie ein Geheimgebäude des State Departments hätte fahren müssen, um dann tonnenweise Aktenordner rauszuschleppen an allen Leuten vorbei und so. Das ist eben heutzutage nicht mehr so. Es ist eine große Portabilität von erheblichen Datenmengen da und insofern kriegt man das gar nicht mehr zurückgedreht und letztlich auch, also nicht die Presse selbst, hat ja nun auch auf diese ganze Sache, ich sag mal, steuert und auch der Staat, ja, der Staat, der sich jetzt so echauffiert über diesen Geheimnisverrat, der hat natürlich mit Kusshand auf die zugeschickten Steuerdaten-CDs, die ja genau demselben Muster dahinter liegen, irgendwie zugegriffen und gesagt, das wäre eine gute Sache, da kriegen wir Milliarden von Mehreinnahmen, Steuergeld, da gucken wir mal fesch rein. Ja, und das funktioniert natürlich genauso. Früher hätte ein Bankbeamter in der Schweiz auch nicht die ganzen Ordner rausschleppen können. Das geht nur, weil er so tut, als wenn er Lady Gaga CDs hört und tatsächlich Daten brennt. Ja? Und deswegen müssen wir damit einfach umgehen.
Ich glaube, letzter Aspekt, der hier noch nicht erwähnt wurde, aber der, glaube ich, auch jedem eigentlich klar ist, wer darüber nachdenkt, am Ende ist das eine Riesenpeinlichkeit für die amerikanischen Behörden, dass so eine große Menge an Daten dort verloren gegangen ist. Wie peinlich ist das denn? Also da habe ich keine Worte für.
Okay, machen wir einfach mal weiter. Es gibt immer noch zahlreiche Wortmeldungen. Ich sehe jetzt da hinten im hellen Jackett jemanden, der sich schon länger zu Wort meldet.
Ja, hallo. Christopher Lauer, mein Name, ahoi. Es geht irgendwie um folgende, ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als würde um die Vorteile und Nachteile von VHS und Betamax irgendwie diskutiert werden, wo das eigentliche Problem aber ist, dass von beiden Systemen die Kassetten, nämlich da, wo die Daten drauf sind, illegal sind. Das Problem ist doch der Whistleblower-Schutz, hatten wir doch eigentlich, oder? Das heißt, und da sieht man ja jetzt auch noch ein Problem an diesen Plattformen, finde ich. Also die Bestrebungen in allen Ehren, aber ich glaube, so eine Plattform funktioniert nicht mit einem Kopf, der dadurch automatisch angreifbar wird und der ganzen Verbitterung, die auch entsteht. Das hat man ja auch gemerkt. So, und jetzt die Frage, wenn es um Whistleblower-Schutz geht, warum versucht man sich hier über das politisch korrekte Leaken zu unterhalten? Das geht gar nicht. Das stinkt. Leaken stinkt. Wir kriegen da keine Aprilfrische rein. Also, wie kriegt man das hin, dass man die Whistleblower ordentlich schützt, weil ich kann eigentlich überall ins Internet diese Daten kippen, wenn ich sie habe. Ich habe, wie bitte?
Ja, natürlich. Wie lange werden sie da bleiben?
Ja, das ist dann die Frage nochmal speziell, wie lange sie dort bleiben werden, aber insgesamt werden sie ja nicht von jedem überall ins Internet gekippt, weil ich das Problem mit dem Whistleblower-Schutz habe. Also wie stelle ich den sicher?
Ich glaube, da würden wir fast alle hier übereinstimmen, dass das Schutzniveau rechtlich für Whistleblower in Deutschland unterentwickelt ist. Ich glaube, da ist hier großer Konsens. Aber WikiLeaks hat ja eigentlich als Plattform mal die Idee gehabt, um diese Problematik brauchen wir uns deshalb nicht kümmern, weil wir eine technische Lösung anbieten, die es erlaubt, wenn der Whistleblower in der Lage ist, die Technik zu benutzen, anonym hochzuladen. Das heißt, man nahm ja auch eine gewisse Last von den Schultern. Noch immer nicht die Last, die man irgendwie ethisch-moralisch hat, wenn man sich entscheiden muss, ob man das gegen seine Behörde oder gegen ein Unternehmen sich traute zu tun. Aber immerhin war die Last weg, sich mit seinem Namen dahinter zu stellen, was eben sehr wenige Whistleblower sich trauen. Ich glaube, dass die Rechtslage in Deutschland inakzeptabel ist, ist, glaube ich, hier Konsens.
Ja, und man hat früher eben versucht, also im Grunde, ja, früher war doch der Mechanismus, die Anonymität, die dir der jeweilige Journalist zugesichert hat, ja. Und heutzutage, so verstehe ich das jetzt primär, versucht man das eben über so eine Plattform, die Anonymität zu gewährleisten. Du umgehst praktisch die rechtliche Problematik. Ja, und das muss man eben versuchen, positiv aufzulösen. Es ist richtig, sozusagen auf beiden Ebenen was zu machen. Ich finde es richtig, dass es sozusagen solche Plattformen gibt, wenn sie sich nach einem bestimmten Kodex verhalten. Und es ist richtig, dafür auch, also sozusagen für den alltäglichen Irrsinn, der vielleicht nicht die große Leak-Geschichte ist, einen Whistleblower-Schutz zu schaffen. Ja, aber das ist eine Diskussion, die läuft schon länger und dafür hat es eben in den letzten Jahren keine politische Mehrheit gegeben.
Vielleicht im Anschluss daran eine Frage nochmal aus dem Chat. Da kam die Frage an Konstanze Kurz und Konstantin von Notz. Kann ein ordentlich verfasstes Informationsfreiheitsgesetz die Notwendigkeit von Leaks minimieren?
Willst du zuerst, du bist der Jurist?
Nein, reduzieren kann es das bestimmt, denn das ist ja genau die Sache. Wenn man sich anguckt, das Informationsfreiheitsgesetz wird dieses Jahr 5 Jahre alt und es hat doch erhebliche Probleme bei der Umsetzung. Es gibt Umgehungsmechanismen, wie man sich diesen Transparenzwünschen entzieht, und deswegen brauchen wir eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes. Ja, man kann es sagen, man will es 2.0 fähig machen und eben anpassen. Und damit nimmt man auch, also ich will nicht sagen, ja, man reduziert es. Ob man es nun total minimiert und damit Leak-Plattformen überflüssig macht, das glaube ich nicht. Aber man reduziert es, denn das muss man sich wirklich klar machen. Das ist meiner Ansicht nach, also auch wenn ich diese ganze zugespitzte Wutbürger-Nummer in der Form nicht teile. Aber das ist doch irgendwie erkennbar, dass die Menschen den Anspruch immer stärker entwickeln, zu erfahren, in welchen Kontexten politische Dinge um sie herum geschehen. Das ist etwas, was sich verstärkt hat in den letzten Jahren. Und das wird sich seinen Weg bahnen. Und darauf muss auch die Politik reagieren. Und das wäre zum Beispiel ein Modul, wäre das Informationsfreiheitsgesetz zu verbessern.
Also aus meiner Sicht, also der Chaos Computer Club hat auch einige Erfahrungen mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Wir geben auch ein bisschen Hilfestellung für vorformulierte Briefe, da ja in der Regel so eine gewisse Hilfestellung, wenn jemand so über die IFG etwas erreichen will, ein bisschen Sinn macht. Das haben wir also versucht. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich immer an einer Sache scheitert hier in Deutschland, nämlich an den Geschäftsgeheimnissen. In der Regel wird sich eben auf den Paragraphen zurückgezogen, der sagt, also wenn Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, ist es eine Abwägungsentscheidung und die wird immer zu Ungunsten des Bürgers getroffen. Und eine zweite, etwas kleinere Problematik ist die lange Zeit, die sich in der Regel da nach der Anfrage erstmal gar nichts passiert, und die hohen Gebühren. Dennoch glaube ich, dass ein IFG, also ein Informationsfreiheitsgesetz, ein guter Weg ist. Ich sehe etwa, dass vergleichbare Gesetzgebung in den USA oder jetzt auch in Großbritannien sehr wohl sehr interessante Dokumente ans Licht gebracht hat. Das deckt aber aus meiner Sicht natürlich niemals die ganze Whistleblower-Problematik ab, weil da ja in der Regel halt staatliches, behördliches Handeln gemeint ist. Der Geist, der von denjenigen, die von dem IFG auf der anderen Seite betroffen sind, nämlich diejenigen Beamten und Angestellten und oder den Ministerien oder im Bundestag, die die Anfragen beantworten wollen, die sprechen aus meiner Sicht eine ganz klare Sprache. Man möchte sich dort nicht öffnen, man möchte nicht transparent sein, man sieht den Anfragenden als Störer. Also da muss ich, glaube ich, vor allen Dingen von der Mentalität viel ändern. Da werde ich, wie ich ja leider oft feststellen muss im Leben, da wollen mir die Juristen nicht helfen, das ist, glaube ich, ein Mentalitäts- und Zeitgeistwandel, den wir alle einleiten müssen, aus meiner Sicht.
Okay, da in der Mitte ist ein Herr mit weißen Haaren.
Genau. Wolfgang Nölke ist mein Name. Ich habe, vielleicht ist es eine rechtstheoretische Frage. Inwieweit sind denn Server geschützt vor Beschlagnahme? Wir sprachen ja eben von dem Spiegel, wo Akten raustransportiert wurden. Wenn sie nicht in Medienhäusern stehen und dort Daten liegen, wie weit sind dann solche Organisationen, kommen die in diese sogenannte Störerhaftung hinein, wenn da jetzt was...
Ich weiß nicht, ob die Frage ist... Also die Frage ist, also jetzt die physische Beschlagnahmung, also tatsächlich der Rechner rausgetragen wird.
Es gibt ja dann also auch, man trägt einfach die Infrastruktur weg.
Da fragen wir doch den Juristen.
Deswegen die Frage an den Juristen.
Gut, also wenn Sie keine journalistische besondere Situation haben, sondern die jetzt bei mir oder bei Konstanz oder so zu Hause stehen, die Server, dann braucht man einen hinreichenden oder einen dringenden eine verschärfte Form des Tatverdachts für die Beschlagnahme dann solcher Informationen. Aber es muss eben eine Straftat irgendwie da sein. Das ist ja im Augenblick gerade eine große Diskussion, auch im Bundestag hinsichtlich dieser ganzen Frage um die Cicero-Problematik. Wann findet Anstiftung zum Geheimnisverrat statt? Wann findet Beihilfe zum Geheimnisverrat statt? Und öffnet solche Beihilfe Tatbestände nicht sozusagen erst ein Fenster, um Journalisten bei Journalisten zu beschlagnahmen und damit im Grunde den notwendigen Schutz, den der Journalismus braucht, zu umgehen. Ja, also es ist eine hochaktuelle Diskussion. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann braucht man eine Straftat und immer muss sowas auch verhältnismäßig sein. Aber wenn es also ein massiver Geheimnisverrat im Raum steht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so einige Richter einen solchen Beschlagnahmebeschluss unterschreiben. Ja.
Also faktisch ist der Schutz gleich null und auch der Hoster wird immer mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Also ich kenne viele Fälle. Also die Hürden sind verdammt gering und wenn noch Gefahr im Verzug ist, hat man noch dazu nehmen müsste, braucht man nicht mal mehr einen Richter.
Okay, gut. Ich sehe da hinten geradeaus durch eine Frage. Ja.
Thomas Leidl. Direkt dazu eine Frage. Gäbe es denn nicht die Möglichkeit, zum Beispiel größere Datensätze einfach in Torrent-Netzwerken so zirkulieren zu lassen?
Ja.
Ja, also
die ja und gibst du schon, die, heißt Usenet.
Naja, die zum Beispiel die großen Hollywood-Studios, die versuchen ja schon seit Jahr und Tag mit hohem Aufwand diese unerwünschten Daten von der Öffentlichkeit wieder wegzukriegen. Es gelingt ja nicht, weil sie sagten, wie lange würden denn geleakte Daten sonst im Internet stehen? Also
Das Problem bei dieser, das ist ja was, womit wir uns auch 3 Jahre lang auseinandergesetzt haben. Immer die Frage, warum muss das denn irgendwie auf einer Webseite publiziert werden, wenn ich es doch einfach in Torrent schieben kann und dann lebt das Ganze einfach davon, dass es im Netz sehr dynamisch zugeht und schon irgendwer daran beteiligt sein wird, das aufrechtzuerhalten. Das Problem ist, dass man ja eigentlich mit diesen Daten, wenn man sie publiziert, wenn sie wichtig sind für die Öffentlichkeit, sicherstellen möchte, dass jeder einen möglichst bequemen Zugang dazu bekommt. Und während Leute, die einigermaßen computeraffin sind, vielleicht das in einem Torrent-Netzwerk finden, so scheitern schon extrem viele Journalisten, die vielleicht darüber berichten würden. Und auch die sind notwendig daran, dass sie das nicht benutzen können. Geschweige denn, dass ein Großteil der Bevölkerung in der Lage wäre, jetzt in Torrent-Netzen die Informationen zu suchen, die sie haben wollen. Also es ist einfach eine Frage, wie hoch möchte man die Eingangshürde legen, damit jemand überhaupt Zugang zur Information bekommt. Und die Eingangshürde, die Einstiegshürde sollte so niedrig wie möglich gelegt sein, damit jeder Zugang dazu bekommt. Und das schafft man eben nur, indem man es eigentlich möglichst einfach auf einer Webseite publiziert, die am besten über Google indizierbar ist oder über andere Suchmaschinen, damit jeder, der nach einem Stichwort sucht, das gleich findet, einmal klicken kann und ist da, wo er hin will, ohne dass er sich jetzt überlegen muss, mit welcher Technologie er sich auseinandersetzen muss, um da dran zu kommen.
Okay, ich sehe eine Frage da hinten in der Mitte, rot kariert.
Hallo, Janis Kluge, ich habe eine Frage zu der Echtheit der Daten. Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass aus den Leaks nur Wahrheit liegt? Und gibt es da nicht eine Gefahr, dass es missbraucht wird und dass vielleicht sowas wie Datenterrorismus passiert ist oder dass sich ein Geheimdienst hinsetzt und mit 100 Ghostwritern auch mal falsche Depeschen schreibt?
Ist ein sehr valider Punkt. Ein Problem, das potenziell immer besteht und einer der Gründe, warum man nicht alles, was Verifikationsmechanismen angeht und was die Prüfung von Daten, die Einordnung von Daten und so innerhalb einer einzigen Organisation lassen sollte, sondern warum man ein Netzwerk braucht von verschiedensten Kompetenzen, die kollaborative Mechanismen haben, um daran zu arbeiten. Das ist zumindest so die Antwort, die für mich auf diese Frage zu treffen ist. Ja. Es ist potenziell natürlich ein Problem und da kann man nur hoffen, dass die Leute, die damit arbeiten, möglichst gründlich sind, möglichst gute Ressourcen haben und die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Erfahrungen mit solchen Materialien, was die Verifizierung angeht, sinnvoll umzugehen. Ausschließen lässt sich das nicht.
Ich glaube, das wurde bei WikiLeaks so tatsächlich getan. Es gab ja einige Fälle, wo Sachen geleakt wurden an WikiLeaks, die eine plumpe Fälschung waren und dann ja auch als Fälschung rausgingen. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass Leute das nur deshalb hochgeladen haben, um diesen Validitätscheck zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil man ja die Whistleblower natürlich nicht kennt, die das hochgeladen haben. Aber mir schien, dass manches auch deshalb hochgeladen wurde, um eben zu validieren, ob es echt ist. Der Beispiel ist wiederum der AIDS-Test von Steve Jobs, der sich ja als sehr plumpe Fälschung herausgestellt hat. Aber damit leben, also
wir hatten ja jetzt im Dezember auf dem Chaos Computer Kongress auch mal, Chaos Communication Kongress, auch mal die Whistleblower-Netzwerk aus Deutschland, da kämpfen die seit Jahrzehnten. Damit hat sich ja wenig geändert vom analogen im digitalen Zeitalter. Das war ja schon immer ein Problem.
Okay, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten, deswegen werde ich bei den verbliebenen Fragen, so sie noch da sind, ich sehe ganz viele Hände unten, zwei haben wir noch, dann nehmen wir die zwei vielleicht als Sammelfragen mit und versuchen die darüber noch irgendwie einzufangen.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch einen Aspekt reinbringen in die Debatte, der mir ein bisschen gefehlt hat bis jetzt, nämlich die Frage, wenn wir nun über Whistleblowing als Thema reden wollen, die Frage der Effizienz der Kanäle sozusagen. Also wie effizient ist denn ein Kanal wie WikiLeaks oder OpenLeaks? Und wären nicht andere Kanäle, die Informationen weiterzugeben, viel effizienter, wie zum Beispiel vernünftige Mechanismen in Behörden, Whistleblowing-Mechanismen, wo man weiß, an wen man sich wenden kann, wenn man auf irgendeinen Missstand hinweisen möchte, auf einen Korruptionsfall oder so, oder Ähnliches, oder auch in Unternehmen. Und nicht zuletzt das Thema, das zum Glück schon mehrfach angesprochen wurde, der Whistleblowing-Schutz. Und meine Frage ist, sollte man nicht die Debatte, die wir jetzt haben, durch WikiLeaks und dadurch, dass das Thema so in der Öffentlichkeit ist, viel mehr dafür nutzen, um Druck auf zum Beispiel Unternehmen auszuüben oder auch tatsächlich auf Regierungen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, um so einen Whistleblowing-Schutz und solche Mechanismen viel intensiver einzuführen? Weil meine Behauptung eben ist, dass so eine gezielte Vermittlung dieser Informationen, wenn solche Kanäle funktionieren, die auch die Anonymität sichern, die es gibt. Es gibt Mechanismen, elektronische Mechanismen, die Firmen einkaufen können und benutzen können oder auch Ombudsleute, die sich verpflichten können, Informationen anonym zu behandeln und die sehr effizient sein können, weil sie eben schon sehr gezielt an die Leute, an die Stellen gehen können, wo der Missstand dann behoben werden kann. Wäre es nicht wichtig, dieses Thema, diese Tür zu nutzen, um das Thema mehr von der Seite auch zu beleuchten?
Also, okay, wollen wir erst noch die...
Ja, okay, sorry.
Wollen wir erst noch die zweite Frage irgendwie dazu hören, dann kann man das vielleicht alles miteinander verbinden.
Ja, meine Frage, es wurde gesagt vorhin, dass Journalisten überfordert sind in der Auswertung der Quellen, erst recht normale Menschen. Aber wie ist es denn mit der Freiheit des Journalismus, möchte ich fragen, wenn er in der Lage ist, die Quellen auszuwerten? Das würde vielleicht auch eine Frage an den Journalisten vom Hamburger Blatt sein. Also ich habe den Eindruck, dass es da eine Art von Gleichschaltung oder Selbstgleichschaltung unserer Presse gibt, die mindestens so bedenklich ist und ein Thema der Freiheit der Information wäre, wie der Schutz der Whistleblower.
Okay, den Kollegen von der Morgenpost. Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Hören wir vielleicht nicht. Wir halten es, glaube ich, hier oben auf dem Podium jetzt noch. Aber vielleicht von allen drei zu den beiden Fragen noch ein Abschlussstatement.
Also ich würde vor allem gerne was zu den Mechanismen sagen. Ja, ich bin ganz sicher, eines der Kernkriterien ist, dass es effizient funktionieren muss und dass man die Informationen möglichst nah dahin bringt, wo sie etwas einen Unterschied machen kann, wo sie etwas bewirken kann. Das ist einer der Gründe, warum wir das im Moment versuchen so zu adressieren und wir hoffen, das funktioniert. Das Problem ist, wir müssen unterscheiden zwischen Whistleblowing-Systemen, die innerhalb einer Firma oder einer Behörde oder so funktionieren, die Teil eines geschlossenen Systems sind, die aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Missstand, wenn er innerhalb der Behörde oder einer Firma nicht gelöst wird, dass er dann an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist eine ganz andere Problematik als die Problematik, dass es Missstände gibt, über die Whistleblower die Öffentlichkeit informieren wollen und wie man nicht versuchen möchte, das intern irgendwem zu sagen, der dann überlegt, wie er das kreativ unter den Teppich kehren kann und sicherstellt, dass der Mitarbeiter damit nicht zur Presse läuft. Also das sind zwei unterschiedliche Mechanismen. Beide sind sicherlich sehr wichtig, auch der interne. Auf der anderen Seite konzentrieren wir uns zumindest auf die Öffentlichkeit, weil ich glaube, dass das der größere Hebel ist.
Also ich glaube, es sind parallel gelagerte Probleme. aber sie sind nicht absolut gleichzusetzen. Also die Problematik, über die wir hier reden bei WikiLeaks, da wäre es sicherlich mit einem internen Mechanismus im amerikanischen Außenministerium nicht getan gewesen. Ja? Und das ist auch nochmal irgendwie ein anderer Fall. Wenn wir von Whistleblowing reden, dann meinen wir solche Fälle wie den Gammelfleischskandal, wo Leute was mitbekommen im Betrieb und sagen, das ist nicht richtig, wie das hier läuft, in einem klassischen Konflikt sind hinsichtlich ihrer Loyalitätspflichten gegenüber ihrem Arbeitgeber und den Offenbarungspflichten, die sie moralisch spüren, vielleicht sogar gesetzlich, wenn sie von erheblichen Straftaten wissen, und da einen Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit an Problematiken muss auch eine Vielschichtigkeit von Antworten irgendwie mit sich bringen. Ja, also OpenLeaks oder WikiLeaks ist eine Antwort, die sich jetzt sozusagen selbst Bahn gebrochen hat, um eine bestimmte Form des Problems zu lösen und Öffentlichkeit herzustellen bezüglich bestimmter Informationen. Und so müssen wir eben auch darüber reden, wie wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich offenbaren wollen bezüglich problematischer Vorgänge in ihrer Firma oder strafrechtliche Vorgänge in ihrer Firma, wie die sich offenbaren können und ob man nicht da auch Regelungen findet, dass ab einer bestimmten Größe, muss man das dann sicherlich machen, Unternehmen dazu verpflichtet werden, auch so eine Art Mechanismen zu schaffen, Ansprechpartner zu schaffen im Unternehmen, die dann solche Missstände, ob das nun mit Gewerkschaften in Kombi oder gerade nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber geschaffen werden, um diesen Problemen gerecht zu werden. Also ich glaube, diesem Gesamtphänomen können wir nicht mit einem Modul antworten, sondern es ist eine vielschichtige Frage.
Also ich würde gerne auch nochmal auf die Frage Bezug nehmen. Ich denke, in Deutschland heißt es zwar nicht oft Ombudsmann, das ist ja eigentlich so, aus dem skandinavischen Raum, wird ja offenbar auch ganz gut funktioniert, aber wir haben ja insbesondere in den Berufsverbänden, und ich bin zum Beispiel in der Gesellschaft für Informatik, also dem Informatikerberufsverband, da haben wir so ein Mediationsverfahren. Bei uns ist das eine Arbeitsgruppe für Ethik und Informatik. Ich glaube, dass das Gros der Whistleblower, zumindest aus euch, die mir jemals persönlich bekannt wurden, nicht die große Öffentlichkeit sucht, sondern eigentlich will sie in der Regel vermeiden, dass sie schwere juristische oder finanzielle Nachteile hat und sucht gar nicht irgendwie die große Bühne, sondern möchte eigentlich dieses Problem abladen und danach möglichst keine Probleme bekommen, juristischer Art meistens. Organisationen und Behörden, die betroffen sind von dem Leak, die wollen was ganz anderes und die schaffen es in der Regel fast immer, das unter der Decke zu halten. Denn die wollen natürlich eins nicht, und dafür bieten sie auch eine Menge an, nämlich in der Regel keine Anzeige, dass es unterm Tisch bleibt. Und für die Depeschen natürlich, ich kann mir genau gar keine Stelle vorstellen, weltweit genau gar keine Stelle, die hätte diese Diplomaten-Depeschen bringen können, hätte WikiLeaks nicht gegeben. Das ist für mich ganz offensichtlich. Wir hätten es auch nicht gemacht. Also den Arsch in der Hose muss man erstmal haben.
Gut, dann das ist doch eigentlich auch ein interessantes Bekenntnis zum Schluss. Gut, dann danke ich Ihnen allen eigentlich hier im Raum und auch im Netz für die Aufmerksamkeit, also fürs Herkommen, für die Aufmerksamkeit, für die interessante Diskussion. Und bin gebeten worden, noch darauf hinzuweisen, dass im Erdgeschoss dieses Gebäudes jetzt noch ein kleiner Empfang stattfinden wird mit was zu trinken und Brezeln. Und das kann man ja vielleicht nutzen, um alle noch nicht beantworteten Fragen einfach weiter zu diskutieren. Also vielen Dank. Applaus